Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Freunde, es ist wieder mal Zeit für eine legendäre Podcast-Episode mit zwei Legenden aus dieser Branche. Der eine hat jetzt inzwischen 16 Jahre Strukturvertrieb hinter sich. Er hat, glaube ich, alles gesehen, was man in dieser Branche sehen kann, alles miterlebt, was man miterleben kann. Und er bringt auch seinen Geschäftspartner mit. Beide sind inzwischen Geschäftsführer einer eigenen GmbH. Sein Geschäftspartner ist 8 Jahre insgesamt in der Dienstleistung mit dabei, aber ebenso mit allen Wassern gewaschen. Die Rede ist von niemand anderem außer von Sebastian Jansen und Sebastian Esser, Geschäftsführer von der FME Group. Jungs, herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch riesig, dass ihr jetzt da seid, vor allem, weil ihr so eine brutale Vertriebserfahrung mitbringt. Und bevor wir hier nochmal starten und eure komplette Story mal aufdröseln, finde ich das wichtig, dass ihr vielleicht mal ein bisschen was zu euch sagt, dass ihr euch vielleicht ein bisschen in Kurzform vorstellt, damit die Leute so ein bisschen Feeling dafür bekommen, mit wem wir es zu tun haben. Esser, magst du vielleicht mal anfangen?
Ja, klar, warum nicht? Hi. Ja, erstmal hallo in die Runde. Mein Name ist Sebastian Esser, 28 Jahre jung, alt, wie auch immer man es sehen mag. Gerade aus dem Strukturvertrieb raus, seit dem 1.7. War vorher für einen Sondervertrieb der Barmenia tätig, DPC Unternehmensgruppe. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen etwas. Und das ist eigentlich zu mir. Den Rest machen wir ja später.
Ja, den Rest machen wir auf jeden Fall später. Die spannenden Dinge hast du auf jeden Fall erzählt.
Ja, die haben wir noch.
Jansen, noch mal raus. Was gibt's über dich zu wissen?
Ja, ebenfalls. Hallo in die Runde. Mein Name ist Sebastian Jansen. Ich mache das tatsächlich jetzt schon 16 Jahre fast. Also ich gehe jetzt ins 16. Jahr, wie Ruslan schon gesagt hat. Und fast tatsächlich zu meinem 16. Jahr dann eben in die Maklerschaft gegangen. Also fast auf den Monat genau. Hab zwei Vertriebe hinter mir. Ich war im Ursprung mal ein ganz alter HMIler mit 20 jungen Jahren, dann in die Armee gekommen, irgendwann mal dann natürlich später Ergo Pro und habe dann eben 2015 den Schritt gemacht, ebenfalls eben zu einem Sondervertrieb der Barmenia, die DPC Unternehmensgruppe, und hab dann eben die letzten Jahre tatsächlich eben einfach Strukturvertriebe aufgebaut.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Story. Ich freue mich da auch schon, die Geschichte aus dem Strukturvertrieb zu hören. Fangen wir doch vielleicht direkt mal an. Was hat euch beide denn motiviert, in den Strukturvertrieb überhaupt zu gehen? Also ich meine, Jansen, am besten mal bei dir anfangen. Mit 20 Jahren zu HMI. Ja. Das heißt, du hast noch den Großmeister des Strukturvertriebes erlebt.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Boah, ganz verrückte Geschichte. Ich bin komme eigentlich aus einem sehr, sehr einfachen Elternhaus, würde ich sagen. Habe damals mit 15 meine Ausbildung begonnen, damals Verfahrensmechaniker, bin dann über ein paar Umwege in Vertrieb gekommen, habe damals dann eben in jungen Jahren schön Türklingenputzen gemacht für Eismann Bofrost, bin dann eine kurze Zeit bei Red Bull tatsächlich gelandet und wurde dann wirklich mit 20 irgendwann mal von heute auf morgen angerufen. Da hatte ein gewisser Patrick mich angerufen und sagte, hey, hast du nicht Lust mal dich bei uns zu bewerben, wir suchen noch Leute. Und dann sagte ich so, hey, was macht ihr denn? Und dann sagte er, kennst du denn die Hamburg Mannheimer? Und eigentlich mein erster Satz war, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich wollte eigentlich mit dem gar nichts zu tun haben. Aber irgendwie hat er es geschafft. Er war gut am Telefon, war gut ausgebildet. Bin dann damals dahin gefahren. Und wie es so ist mit 20 jungen Jahren, ja, standen die guten Autos da vor der Tür. Also wirklich der Klassiker, den man so kennt. Ein Porsche nach dem anderen. Und bin dann ins Gebäude rein und dem Patrick, den ich eigentlich kannte, im blauen Mann und Böse Onkels T-Shirts, ja, kam mir dann tatsächlich entgegen mit einem schönen Anzug, hat mich dann seine Führungskraft vorgestellt. Ich muss wirklich sagen, das war so der Vertriebler in sich, ja, also auch bildlich gesehen, so stellt man ihn vor. Und dann dachte ich mir, okay, ich höre mir das mal an, ja, hab mir das Gespräch gegeben. Und man hat mir dann, wie es halt so üblich ist, die Karrieremöglichkeiten aufgezeigt. Man hat mir gezeigt, wie viel Tausende Euros man verdienen kann. Das hat mich irgendwie dann doch motiviert im jungen Alter. Und damals war es noch so, man musste für solche Seminare Geld bezahlen tatsächlich. Also ich musste dann eben 135 Euro bezahlen fürs Hotel. Und das hat er recht schlau gemacht. Die Führungskraft ist damals mit dem Parkplatz runter, hat mir ist erstmal an seinen Porsche, ja, hat mir eine Visitenkarte gegeben, hat dann gesagt, kannst kurz zur Bank fahren und holst das Geld. Ja, habe ich dann auch gemacht. Und so hat das angefangen. Ich bin dann irgendwann beim Seminar gewesen, habe dann gesagt, okay, probierst du das Ganze nebenberuflich? Und habe dann eben mich nach 2 Jahren eigentlich so mehr oder weniger hauptberuflich dazu entschieden. Genau in dem Jahr, in dem der Skandal, der Bekannte, kam, der Ergo, ja, oder damals noch HMI. Und hat aber schon gepasst. Also das war alles schon so, dass es für mich ganz gut funktioniert hat. Erstmal so im Stil des Strukturvertriebs, wenn man es so nennen möchte. Mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass dieser Weg innerhalb des Unternehmens, also später dann noch Ergo, nicht mehr so der war, den ich ja für mich und meine Struktur irgendwie gesehen habe. Habe ich dann umgeschaut und bin dann von 2015 auf 2016 dann eben in einen anderen Vertrieb gegangen.
Ja.
Und
genau. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber Schritt für Schritt, weil diese, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber ich glaube, 10 Jahre HMI-Ergo Pro oder so, die kann man jetzt nicht einfach so in 3 Minuten im Podcast überspringen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das kann man nicht machen.
Auf gar keinen Fall.
Alleine schon dieser Satz, der Typ, den ich im Blaumann, im Blaumann und Böse Onkels T-Shirt kannte, der kam im Anzug entgegen.
Ja.
Das muss ein legendärer Moment gewesen sein.
Absolut, absolut. Und gerade an dem Tag bleiben mir eigentlich diese 2 Dinge oder 3 Dinge im Kopf. Also einmal dieser Mann, der da die Treppe runterkam, dieser junge Kerl mit dem Anzug, den ich eigentlich anders kannte aus Kneipen. Dann einmal dieser gestriegelte Vertriebler, also 2 komplett andere Welten, die da aufeinander getroffen sind. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt auch so dieser Hip-Hopper, muss man sagen. Ja, ich kam dann da wirklich hin, habe meine Hip-Hop-Klamotten angehabt.
Aber du bist zu diesem Seminar oder was? Das war in so Hip-Hop-Klamotten gegangen?
Nein, aber danach. Also ich musste mir einen Anzug besorgen. Ich hatte gar keinen Anzug. Ja? Also wirklich 2 Größen zu groß und der Klassiker, weiße Socken auf den Anzug, ja, weil ich kannte das ja nicht. Und habe dann eben diese Busfahrerhemden angehabt. Ja? Also ich habe mir schön bei C&A so ein Busfahrerhemd geholt. Und das habe ich nach dem Seminar, als ich die ganzen Männer da gesehen habe, habe ich das sofort wieder getauscht. So viel Feingefühl hatte ich auch damals schon so ein bisschen. Und eins ist mir tatsächlich geblieben, man hatte früher, haben wir so ein spezielles Video abgedreht. Und das war cool, weil es gab damals quasi dieses Gespräch, also dieses Einstellungsgespräch. Und danach hat man dann eben so, ich sag mal heutzutage fake-mäßig gesagt, ich müsste erstmal im Hotel anfragen, ob wir überhaupt noch Plätze haben. Also künstliche Verknappung ist wirklich exzellent gemacht worden. Und dann hat man aber gesagt, ich zeige dir aber in Zwischenzeit ein Video, wo du einfach schon mal sehen kannst, was bei so einem Seminar abläuft. Ja, dann ist die Führungskraft rausgegangen, hat das Video eingeschalten. Und das allererste, was dann kam, ist ein Einspieler, wo eine Führungskraft mit einem Sportwagen vorbeifährt. Hintergrundmusik, make that money, money, make that money, money. Also wirklich geisteskrank. Aber ich habe das irgendwie gefühlt mit 20, ich weiß nicht, ich dachte, ey geil, da kann man richtig Geld verdienen. Ne? Und und dann wie gesagt, ich glaube 2 Wochen später war dann das Seminar, habe dann eben gestartet, auch ich sag mal vielleicht für einen Nebenberufler, der startet recht erfolgreich, das hat ganz gut geklappt. Klassiker, den man kennt, du rufst deine Familie, Freunde an, gehst die an. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe sehr schnell verstanden, dass ich das einfach umsetze, was man mir zeigt. So auch der Klassiker im Strukturvertrieb. Vielleicht können wir nachher nochmal drüber sprechen. Das ist vielleicht auch einer der Vorteile, wenn jemand in die Branche kommt. Mhm. Und dann ging das halt Schlag auf Schlag. Also recht kurzfristig dann die nächste Position geschrieben, kurz darauf dann die nächste. Haben kurze Zeit 30 bis 40 Leute eben in der Struktur gehabt, auch selber Leute als Führungskräfte nachgezogen. Und das ging dann eben von der HMI auf die Ergo. Ich habe dann quasi die Ergo noch eine gewisse Zeit miterlebt und bin dann tatsächlich 2014 vom Schwarzwald, also ich komme ursprünglich aus dem Süden, bin dann eben in Schwarzwald, vom Schwarzwald nach Düsseldorf im Ursprung gezogen, weil ich gedacht habe, okay, damals noch im Strukturvertrieb denken, ja, man geht in eine große Stadt, hat mehr Möglichkeiten und kann dann eben vielleicht auch mehr Gas geben. Das habe ich dann auch gemacht, also ich habe einen Teil der Struktur eben im Schwarzwald gelassen, das lief dann auch, bin dann nach Düsseldorf gezogen und habe dann eben quasi von da aus weiter aufgebaut.
Okay, sehr, sehr spannend. Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal drin zurück. Also, Wie ist dein Weg? Was hat dich in den Strukturvertrieb gezogen? Auch ein Video mit Make That Money Money oder gab es da andere Gründe?
Nee, mich hat tatsächlich der Sebastian Janssen in den Strukturvertrieb gezogen. Ich habe tatsächlich vorher mal was Seriöses gemacht. Ich habe mit 16 meine Schule beendet, ganz normalen Realschulabschluss. Habe dann eine Ausbildung als Verkäufer gemacht im Einzelhandel und die dann auch beendet. Da war ich 19. Habe dann in eine Facebook-Gruppe geschrieben, Jobs in Düsseldorf, dass ich was im Büro suche, weil ich hatte keinen Bock mehr, die Ravioli-Dosen von links nach rechts zu räumen. Und habe mir gedacht, im Büro wäre alles besser. Ja, habe es dann da gepostet und dann haben mir ein paar Leute geschrieben. Also da kam alles, Deutsche Vermögensberatung war da, die mir drunter geschrieben haben. Tupperwaren, Dildo-Partys, keine Ahnung, da stand wirklich alles drunter.
Ja. Wie macht man eine Dildo-Party im Büro?
Ja, das ist eine schwierige Nummer wahrscheinlich. Wobei, vielleicht sollte man das mal mitnehmen für die Zukunft. Aber auch ein gewisser Herr Sebastian Janssen hat darunter geschrieben, hat mir geschrieben, hey, Namensvetter, ich weiß das heute noch ganz genau, so war die Nachricht, passt da auf, da sind ein paar sehr unseriöse Leute, die da drunter kommentieren, ich kenne den einen oder anderen, lass uns doch einfach mal treffen. Ja, und dann dachte ich mir, ja gut, was hast du zu verlieren, triffst du dich mit dem, Profil sah seriös aus, Versicherung hatte ich gar keine Berührungspunkte mit, also ich wusste auch gar nicht, dass es diesen Beruf gab, für mich gab es Banker, da habe ich meine Versicherung gehabt und gut war's. Und ja, dann kam er angefahren in Mönchengladbach, ins Minto, das ist ja so ein Einkaufszentrum, in einem flammneuen Audi A6, bei dem ich mir dachte, wow, geile Karre, wenn ich die irgendwann mal fahren könnte, wäre schon extrem geil. Also ich habe diese Karre schon bewusst wahrgenommen. Ja, und dann hat er mich da in der Bäckerei im Minto rekrutiert, hat gesagt, komm doch mal auch mit zu so einem Karrieretag. Habe ich dann auch gemacht, habe mir dann einen Anzug auch kaufen müssen, weil ich hatte tatsächlich keinen, außer meinem Kommunionsanzug, der da mittlerweile auch ein bisschen zu klein war. Und habe mir dann auch bei C&A eingekauft und der war auch zwei Nummern zu groß. Also wenn ich da heute noch die Bilder sehe von früher, ist das schon ganz witzig zu sehen. Ja, und dann habe ich eigentlich gedacht, ich bin eine Woche später Millionär. Also ich hatte richtig Bock. Ich war ja gerade 19, kurz vor meinem 20. Geburtstag und dachte, geil, bin auch super motiviert nach Hause, habe meinen Eltern gesagt, hört auf zu arbeiten, ich bin bald reich, alles wird gut. Die fanden das natürlich dann nicht so witzig, ja. Haben wir auch eigentlich davon abgeraten, was mit Versicherung zu machen, aber ich habe es irgendwie gewollt. Also ich habe gespürt, das kann was werden. Man muss fairerweise sagen, die ersten 2 Jahre waren super schwierig. Alle meine Freunde, die man ja dann eigentlich auch angeht, waren entweder sehr negativ dem Ganzen gegenüber oder haben selber noch eine Ausbildung gemacht, ein Studium, wie auch immer. Und ich habe also dann auch nicht viel Umsatz schreiben können, habe dann nicht so viel Geld verdient. Meine Eltern haben mir dann auch irgendwann Druck gemacht, weil ich dann nach der Ausbildung auch Geld zu Hause abgeben musste. Und wenn du dann mal nichts verdient hast, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und habe dann, ja, sage ich mal, so ein Jahr Sabbatical gehabt und habe in diesem Jahr meine Ex-Frau kennengelernt in der Diskothek. Da habe ich gerade wieder, keine Ahnung, 3 oder 4 Wochen wieder beim Janssen angefangen. Und die war dann tatsächlich der Grund, warum der Durchbruch kam. Weil wir unglaublich viel rekrutiert haben, also ein riesiges Team aufgebaut haben. Und ich dann ab 2000, also von 2019 bis 2020 von der ersten Karriereposition in die vorletzte hochgegangen bin.
Okay, warst du noch bei den Ergo-Zeiten mit dabei oder bist du erst bei DPC
eingestiegen? Ich bin erst bei der DPC eingestiegen. Ich bin auch froh, dass ich bei der DPC eingestiegen bin, nach manchen Geschichten. Da kann ich nämlich auch gar nicht so viel Negatives dann zu sagen. Also ich glaube, was die Ausbildung angeht, war ich bei der DPC schon deutlich besser und auch meine Kunden deutlich besser aufgehoben.
Okay. Ja. Ja gut, man muss sich ja nicht immer auf die negativen Dinge fokussieren. Ich glaube, wenn ich sage, dass man nicht 16 Jahre im Strukturvertrieb bleibt, wenn es alles scheiße ist, dann geht ihr beide mit. Ja. Deswegen lasst uns mal erstmal über die Dinge sprechen, die euch gefallen haben. Also klar, die Porsche ist das Make Money Lead, ja, so, ne? Das viele Geld, was man verdienen kann, vielleicht die Führungskräfte, die man als Vorbild sieht, das ist so, glaube ich, das Offensichtliche.
Ja.
Das, womit glaube ich, auch heute noch sehr, sehr viel in den Strukturvertrieb reingeholt werden. Aber was waren so in deiner Erinnerung, Sebastian, also Janssen jetzt, die besten, coolsten Momente im Strukturvertrieb, was waren vielleicht so die größten Erfolge, die du feiern konntest und wie hat es dich menschlich verändert?
Ja, also das ist ja der, also so wie du schon sagst, der Klassiker mit 20 hat mich dann eben das Thema, das Finanzielle extrem motiviert. Natürlich machen wir uns nichts vor, das machen wir bis heute noch aus finanziellen Gründen, also zumindest mal ist es ein Bruchteil, aber der ist nicht mehr so groß, wie er damals dann war. Und
Also ich möchte an dieser Stelle nochmal reingreifen und eine Sache sagen. Also jeder, der in der Finanzdienstleistung ist und mir sagt, ich mache das nicht wegen Geld, der lügt.
Absolut.
So, das ist so der erste Punkt. Und darüber hinaus, nicht nur die Finanzdienstleistung, sondern jeder, der sich den Aufriss gibt, selbstständig zu sein, die Sicherheit eines festen Einkommens aufgibt und in den ersten Jahren, vielleicht sogar 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Jahre, seine 50, 60, 70 Stunden Wochen schiebt und, so wie Sebastian Esser das vorhin gesagt hat, vielleicht die ersten Jahre auch gar nichts verdient, der macht das nicht, weil er kein Geld verdienen will.
Ganz genau.
Deswegen, glaube ich, ist dieser Punkt erstmal eine Selbstverständlichkeit. Aber darüber hinaus, glaube ich, gab es auch Momente, wo du sagst, hey, das war eine tolle Erfahrung.
Absolut. Also für mich war immer schon, ich war ein sehr gemeinschaftlicher Typ. Das habe ich halt, finde ich, machen Strukturvertriebe sehr gut. Das heißt, ich habe von dem Seminar damals vom ersten Tag an gemerkt, okay, da ist eine Gemeinschaft, das macht Bock, das sind coole Leute, die für etwas stehen, in den meisten Fällen eben für Erfolg. Auch wenn das erstmal ganz oft als Schein gilt, aus meiner Erfahrung nach, aber im Grunde genommen hat mich das schon gecatcht. Also das heißt, dieses Gemeinschaftliche über die Zeit hinaus, gemeinschaftlich Erfolge feiern, das ist ein Punkt. Ein Thema, sich natürlich auch so ein Stück weit zu entwickeln. Das heißt, das habe ich auch die Erfahrung immer gemacht. Auch viele Menschen, die ich in die Branche gebracht habe, da zählt auch Sebastian Esser dazu, die sich unheimlich weiterentwickeln. Also solche Systeme sind auch dafür da, dass Menschen sich, ich sage immer, dass Menschen erwachsen werden können. Ja? Also sich unternehmerisch weiterentwickeln in einer gewissen Art, eine gewisse finanzielle Intelligenz bekommen. Ja? Das sind sehr viele positive Dinge. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer auch wieder gerade dieses Strukturvertrieb-Thema, glaube ich, gut konnte. Das heißt, ich konnte Menschen gut begeistern, habe immer wieder auch viele Vertriebspartner aufgebaut, mit denen auch gewisse Erfolge gefeiert. Das hat sich dann natürlich von der Ergo bis in die DPC gezogen. Na? Also klar, solche Themen wie Incentives, ja, ich war schon immer auch jemand, der gesagt hat, okay, ich würde gerne alles mitnehmen, ja, also mich kriegt man mit solchen Dingen oder hat man auch bis heute immer bekommen, ich war immer ein Wettkampfstyp, ja, das hat mich an Strukturvertrieben auch immer gereizt, eben gewisse Dinge mal gewinnen zu können, auf der Bühne zu stehen, muss man auch nichts vormachen, ist auch nichts, was nicht schlecht ist, ja, also das sind schon so Momente, wo ich sage, egal ob man auf der JAT geehrt wird vor 3000 Leute, damals noch bei der Ergo, ja, das war wirklich schon sehr groß, weiß ich noch, im Estrel in Berlin. Also ich glaube, diese Dinge, die so ein Strukturvertrieb mit sich bringt, ja, also Gemeinschaft, gemeinsame Erfolge feiern, dann eben auch zu sehen, dass im optimalen Fall die Abrechnungen steigen, dass man eben, dass das, was man sich vornimmt, klappt. Ja, ist schon auf jeden Fall etwas, was mir jetzt so die letzten Jahre unwahrscheinlich viel in Erinnerung geblieben ist.
Wenn wir jetzt mal von den letzten Jahren ausgehen und sagen, okay, wir wollen jetzt mal den einen Moment raussuchen, wo du sagst, das war mein größter Erfolg oder den einen Moment, wo du sagst, das ist meine schönste Erinnerung an die gesamte Strukturvertriebszeit, was wäre das?
Also ich habe zwei Momente, einen Moment, als Sebastian Esser seine Position geschrieben hat tatsächlich und geehrt wurde. Das war, wo ich wusste, okay, wir haben das geschafft innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Da wird er vielleicht kurz was da auch dann dazu erzählen, aber es war ja ein Punkt, wo wir gesagt haben, du kommst zurück, aber nur dann, wenn du das machst, was ich dir sage, dann wird es funktionieren. Das war wirklich ein Punkt und der nächste Punkt war, der ist mit was Positivem, aber auch ein kleiner negativer Part da drin. Das war auch eigentlich einer der Gründe, warum ich mich dann irgendwie auch langfristig vom Strukturvertrieb entfernt habe, ist, dass wir dann eben vorletzte Position im Unternehmen, also es gab 6 Positionen und wir sind dann eben auf die Position 5 gelaufen mit einer sehr großen Mannschaft, zu dem Zeitpunkt knapp 80 Produzierende. Haben dann eben, es gab, wie man es in Strukturvertrieben hat, Einheitensysteme, man brauchte 99.000 Einheiten, wir haben diese Position mit 130.000 geschrieben das war schon geil, ja, also dieses Gefühl, dann wirklich in den letzten Wochen dann das Ganze hinzubekommen, das Team eben auf eine Weihnachtsfeier einzuladen und zu sagen, okay, wir haben es geschafft, geile Sache, das war erstmal eine Druckentlastung. Das muss man, kann man schon so sagen. Das war ein geiles Gefühl. Ich bin mit meiner Frau danach in Urlaub geflogen und habe mir gesagt, geil, super. Das war eigentlich so das ganz große Ziel, was man über viele Jahre hinweg hatte. Und schlussendlich habe ich dann am 24. Januar erfahren, dass ich die Position doch nicht anerkannt bekomme. Das ist so der negative Part.
Okay, warum?
Es ist ein Systemfehler passiert. Das heißt, man hat dann ein falsches Berechnungssystem aufgegeben und man hatte bei uns ein Kriterium benötigt. Das heißt, 50-50 nennt man, das kennen viele Struckis. 50% war einmal Sebastian Esser und der andere Part war aus anderen Strukturen, kann man sagen. So. Und der Sebastian Esser hatte aus dem Part grob 80.000 Einheiten produziert, ich aus dem Rest 50.000. So. Und durch diesen Systemfehler, der auch nachweislich nachher war, also man konnte es auch nachweisen, haben im System nachher ganz grob 19 Absatzeinheiten gefehlt auf Rest.
Was so. Bedeutet das?
Das heißt, man hatte dann gesagt, hey, faktisch hast du es nicht geschrieben, weil die 19 Einheiten gefehlt haben auf der Restseite, auf den anderen 50%. Und wir können dir diese Position so in dieser Form nicht geben. So. Dann gab es natürlich viele Gespräche, die man halt auch hat. Und mir wurde dann gesagt, ja, du kannst dich ja mit der Rechtsabteilung rumstreiten, mal gucken, ob sie dir das geben. Und faktisch ist, dass das Unternehmen nirgendwo in ihrem Vertrag stehen hat, dass sie für ihre IT-Systeme haften.
So. Wow. Also das ist ein Punkt, das ist schon heftig, weil ich habe schon ganz, ganz viele Gäste hier im Podcast gehabt, die immer wieder mal erwähnt haben, so hey, man hat im Strukturvertrieb manchmal so einen negativen Beigeschmack,
ja.
Dass dir immer erzählt wird, dass man dich groß werden sehen will. Mhm. Aber dann, wenn es wirklich darum geht, merkst du an der einen oder anderen Stelle doch, dass man versucht, dich eher weiter unten zu halten, um die Marge größer zu lassen.
Ja.
Hattest du das Gefühl da auch?
100%. Also das ist auch das, was ich, was meine Erfahrung ist, auch aus den letzten Jahren, ist es zu ganz, also in fast allen Bereichen so. Das ist auch der Grund, warum in den meisten Fällen, auch so wie ich das sehe, in den meisten Fällen wirklich maximum 5-10%, kann auch die Zahl falsch sein, ich sehe die so, überhaupt Geld verdienen in diesen Vertrieben, weil sie davon leben, dass die unteren Positionen ranbringen und auch klein bleiben. Ne? Bewusst klein bleiben. Ja. Und das ist so meine Erfahrung. Ja?
Genug Geld verdienen, um zu überleben, aber nicht genug Geld, um richtig gut zu leben.
Absolut, ja, genau. Ja,
das habe ich schon ganz, ganz häufig hier gehört und auch ich habe das häufig so beobachtet. Das ist irgendwie ein bisschen paradox, weil gerade das, was du gesagt hast am Anfang, ne, dieses gemeinschaftliche, gemeinsame Erfolge feiern, gemeinsam erfolgreich werden. Ich erinnere mich noch wie heute an den Satz, hey, wir sind hier eine Unternehmergemeinschaft und wir unterstützen uns gegenseitig, um erfolgreich zu werden. Das ist ja auch das, was heute noch gepredigt wird.
Ja.
Aber wenn du dann vor allem in einer so hohen Position, wie du es bist, durch einen fucking Systemfehler nicht befördert wirst, der dann auch noch nachweislich ist, wie frei fühlst du dich dann noch als Unternehmer?
Absolut gar nicht. Also das ist das Gefühl war wirklich hilflos zu dem Zeitpunkt. Also man ist HGBler, das heißt, man hat einen Handelsvertretervertrag mit dieser Gesellschaft, man ist an diesen Karriereplan gebunden und man kann dann machen, was man möchte. Natürlich hätte ich sagen können, ich hätte rechtlich dagegen vorgehen können, aber machen wir uns nichts vor. Das hätte am Ende des Tages nichts gebracht. Auch die Stimmung wäre nicht mehr so gewesen, wie sie ist.
Ja, also das ist auch ein riesiger Vertrauensbruch. Weil was ist das, wenn du gegen deinen Geschäftspartner, und ein Strukturvertrieb ist ja erstmal nichts anderes als ein Geschäftspartner, wenn du gegen den rechtlich vorgehen musst, um das, was offensichtlich richtig ist, zu beweisen.
Ja, ganz genau. Ja.
Aber gut, da werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich würde gerne noch hören, was Sebastian Esser so für Erfolge gefeiert hat, weil auch du warst ja jetzt 8 Jahre im Strukturvertrieb und wahrscheinlich hast du es gemacht, weil Jansen die ganze Zeit mit am Start war, aber vielleicht hattest du doch auch das eine oder andere eigene Erfolgserlebnis.
Ja, definitiv. Also mein schönstes Erfolgserlebnis oder einer der schönsten Erfolgserlebnisse waren natürlich meine erste hauptberufliche Position, die ich mit meinem damaligen Team geschrieben habe, was einfach ein unglaublich geiles Team war. Also ich vermisse diese Zeit tatsächlich auch sehr, weil das schon echt eine sehr, sehr geile Zeit war. Und danach das Jahr habe ich ja dann meine nächste Position geschrieben und habe dann die zwei, also einmal meine Ex-Frau und einmal ihren besten Freund, beide in die Position 3 dann mit hochgezogen, also auch in die hauptberufliche Position. Und das war auch einfach ein sehr geiler Moment, weil ich wusste, okay, du hast dafür gesorgt, dass erstmal die Personen dann auch gutes Geld verdient haben in dem Zeitraum extra, weil danach war es dann natürlich nicht mehr so. Aber das war schon ein sehr, sehr geiler Moment. Und für mich eigentlich auch ein sehr, sehr schöner Moment oder auch eines der schönsten Momente war, als der Jansen seine Position 5 geschrieben hat. Ich habe sogar extra so einen Schlüsselanhänger, was glaube ich, ne, machen lassen mit der 5 eingraviert und seinem Namen, habe ihm das übergeben. Da war ja auch alles fest, also es hieß ja schon, er hat die Position geschrieben und ja, das war dann nachher eher für die Katz und leider war exakt das der Grund, warum warum ich mir viel Gedanken gemacht habe, nachher mich mal umzuschauen und zu schauen, ist da, wo ich bin, was mir all die Jahre erzählt wurde, wir sind der geilste Strukturvertrieb auf dem Markt oder Systemvertrieb, weil Strukturvertrieb war es ja angeblich nicht, das ist der Systemvertrieb, ist es wirklich so geil. Und dann habe ich angefangen, mir dich reinzuziehen, Sam Platt reinzuziehen und mal ein bisschen die Augen aufzumachen und habe dann irgendwann mal den Jansen angesprochen, habe gesagt, hey, lass uns doch mal gucken. Er war am Anfang tatsächlich erstmal dagegen, hat gesagt, nee, das ist schon gut, ich kenne die Branche und das muss man auch sagen. Dann habe ich gesagt, pass auf, und das weiß draußen keiner, deswegen leak ich das jetzt, weil er wird ja immer als der Böse abgestempelt draußen. Ich habe ihm die Pistole auf der Brust gesetzt, weil wir waren ja stufengleich. Also eigentlich wäre er über mir gewesen, aber dadurch, dass die Position nicht anerkannt wurde, nicht. Ich habe gesagt, pass auf, wenn wir wechseln, kriegst du wieder einen Teil ab und entweder du kommst mit oder nicht.
Ist auch super fair, ja, finde ich. Ja. Find ich. Also wirklich Respekt für diesen Move. Zu den Wechselgründen und zu den Wechselprozessen, wie das kam, dazu kommen wir später noch.
Ja.
Es gibt hier aber aus meiner Sicht noch ein paar sehr, sehr wichtige Dinge, die ich gerne wüsste und ich glaube, die Zuschauer auch sehr interessieren, weil gerade du, also Jansen, du hast jetzt 16 Jahre Vertriebserfahrung und mit 8 Jahren bist du erst jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, ein Küken. Also ihr habt im Vertrieb wirklich alles mitgemacht, was so geht. Und heute kennt man den Vertrieb häufig so, also noch immer nicht so, dass es flächendeckend ist, aber häufig so, dass du deine Leads bekommst, dass du Online-Marketing machst, dass du Kunden im Internet gewinnst, dass du täglich ein paar Kontakte darüber geschoben kriegst, die du einfach anrufen kannst. Und ich beobachte, dass einige Berater auch damit noch Schwierigkeiten haben. So, wie habt ihr den Vertrieb gelebt? Wie habt ihr Vertrieb gelernt? Wie war das in eurer Anfangszeit? Welche Vertriebsmethoden habt ihr ausprobiert, um Kunden zu gewinnen? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Was sind da eure Learnings draus?
Ich habe alles probiert. Alles. Angefangen wirklich von den klassischen Namenslisten. Ja. Heute nennt man das ja Netzwerkliste, aber das sind klassische Namenslisten gewesen. Ich in meinem Fall hatte damals 4 von diesen Dingern vollgeballert, habe dann eben angefangen, die abzurufen. Klassiker, ja, jetzt übertrieben, willst du Versicherungen kaufen? Wie auch immer, man hat seine Leitfäden gehabt. Habe dann darüber Vertrieb gemacht und habe das aber auch so gelebt. Das heißt, ich habe mein Netzwerk immer erweitert mit neuen Partnern. So war das. Das heißt, ich habe neue Leute rekrutiert. Ich wusste, ich habe dann immer wieder neue Kunden dadurch. Dann ging das wieder weiter. 50er-Liste, wieder abfahren, 50er-Liste. Man hat dann gesagt, 20 nehmen wir als Kunden, 20 rekrutieren wir. Also wirklich der Klassiker, wie man es kennt. Und habe dann irgendwann mal, als ich dann in die Hauptberuflichkeit ging, das wissen auch wenige, aber da muss man ja irgendwie Geld verdienen. Ne? Man hat damals kein Festgehalt mehr gehabt, also guckt man, wird man irgendwie ideenreich. So, und dann bin ich tatsächlich damals in Industriegebiete gefahren, habe mir Firmen rausgeschrieben, habe die vom Auto aus angerufen in der Buchhaltungsabteilung, habe gefragt, Sebastian Jansen von der damaligen Ergo-Betriebsrentenstelle, wir haben einen Kunden, den würden wir gerne im Bereich der betrieblichen Altersversorgung beraten, ist das denn bei Ihnen möglich? Dann habe ich die Info gekriegt, ja, ist möglich, dann bin ich die Parkplätze abgefahren und habe Schnipsel genommen, habe geschrieben, bitte rufen Sie mich zurück mit meiner Handynummer, habe es an den Scheinwischer gehangen. Und die Leute haben ja erstmal gedacht, ich fahre denen an die Karre, haben mich zurückgerufen und habe dann gesagt, ich würde gerne die über die betriebliche Altersversorgung aufklären und habe darüber quasi Umsatz geschrieben.
Hat funktioniert?
Hat funktioniert, ja.
Ja, crazy.
Also so, ich sag mal so, 2-3 BAVs im Monat habe ich damit geschrieben, ja. Und das ging dann hin bis wie die klassischen ADAC-Stände. Wir haben Stände gemacht, wir haben mit Glemmbrettern sind wir rumgelaufen, haben BU-Umfragen gemacht, haben darüber quasi Leads generiert. Alles probiert. Telefonbuch habe ich gemacht. Ja, also Telefonbuch durchtelefoniert. Ja, das waren die ganz krassen Geschichten. Damals gab es ja noch die gelbe Seiten. Haben wir gelbe Seiten gehabt und dann haben wir kleine Wettbewerbe im Büro gemacht. Die eine Person nimmt die ersten 50 Kontakte aus B, der nächste aus V und haben dann eben Telefonbuch durchtelefoniert. Also, der Klassiker war wirklich tatsächlich Namenslisten. Ja? Neue Partner, Namensliste aufschreiben, Freunde, Bekannte, wer sind die Ängsten, können wir denen weiterhelfen? Das war tatsächlich das, was wir über 15 Jahre lang gelebt haben.
Also, was hast du an Vertrieb gemacht?
Ja gut, ich meine jetzt bis auf das Thema mit den Autos tatsächlich relativ ähnliche Sachen. Also am Anfang natürlich Netzwerkliste. Das hat natürlich am Anfang so semi-gut funktioniert, auch aufgrund des Netzwerkes. Früher hatte ich ja ein ganz anderes Netzwerk, als ich heute habe. Und ich habe mal ein Coaching gebucht. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber wir nennen sie einfach mal die Später-Kontakter. Ja, vielleicht weiß der eine oder andere dann, wer gemeint ist. Und bin da, keine Ahnung, 6 Stunden mit denen durch Stuttgart gelaufen und wir haben kalt Menschen angesprochen. Ich muss sagen, für introvertierte Menschen eine coole Sache. Für Leute wie mich, die damit sowieso kein Problem hatten, hat es überhaupt gar nicht gelohnt. Das war für mich meiner Meinung nach verbranntes Geld. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst einschätzen. Ja, habe dann das auch ein bisschen gemacht, habe Leute angesprochen, habe gesagt, hey, du bist mir positiv aufgefallen. Ich bin Unternehmer aus dem Großraum Köln. Ich baue mir gerade noch neue Leute auf. Wir suchen Mitarbeiter. Ja, was machst du jemand wie du eigentlich beruflich? Und habe so versucht, die Leute zu rekrutieren. Total peinlich, total affig. Auch an der Tankstelle. Das ist halt total 90er Jahre Recruiting-Maßnahmen und
Wladimir Simonow würde jetzt sagen, wie ein verdammter Höhlenmensch. Ja,
und er hat damit recht. Früher haben wir uns über Wladimir Simonow immer lustig gemacht, über seine Posts im Strukturvertrieb, weil da hat man das dann natürlich versucht, schlecht zu reden, aber er hat da schon vollkommen recht. Und wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat und das rückblickend sieht, dann denkt man eigentlich, was für ein verdammter Honk muss man gewesen sein. Ja.
Das muss ich bestätigen. Also das war tatsächlich bei mir dasselbe. Ich bin ja dann nach Düsseldorf gezogen und hatte ja keine Kontakte. Ja, also ich habe dann gesagt, okay, jetzt kannst du groß werden, hast aber keine Kontakte. Und was machst du jetzt? Dann saß ich erst einmal 2 Tage in meinem Einzimmer-Apartment und irgendwann mal dachte ich mir, okay, jetzt musst du irgendwas machen. So, also bin ich dann eben auf die Kö gelaufen. Witzigerweise, ich kannte mich in Düsseldorf gar nicht aus. Also ich habe quasi die Wohnung aus dem Schwarzwald aus unterschrieben. Also ich war vorher auch nie wirklich richtig in Düsseldorf. Ich fand eigentlich das einfach cool auf den Bildern. Und ich dachte am Anfang, die Düsseldorfer Innenstadt ist die Kö. Also ich bin die ersten 14 Tage die Kühe hoch und runter gelaufen, einen tollen Kaffee für 6 Euro getrunken und habe dann wirklich Leute da angesprochen. Ja, also Klassiker, wie er schon sagt, bist du mir positiv aufgefallen und irgendwann mal bin ich an einen geraten, der sagte, ich glaube, du bist hier auf der falschen Straße. Und ich sage, wieso, ich bin doch hier in Düsseldorf. Und er sagte, da drüben, geh mal auf die Beukerstraße und dann habe ich erst erfahren, dass es überhaupt eine Altstadt gibt. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich über 30 Leute mit aufgebaut. Also es hat auch funktioniert, wie er schon sagt. Aber das ist wirklich steinzeitmäßig. Wird aber heute in vielen Bereichen noch gelebt.
Voll. Also ich glaube, dass die Effektivität von dieser Methode, kann man sich drüber streiten, aber ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, dass man persönlich dadurch auf jeden Fall wächst. Weil wenn du jetzt einfach mal so durch die Straße läufst von morgens bis abends, random Leute anquatscht, also danach hast du halt von nichts mehr Angst.
Also das war, ich bin eine Zeit lang in Köln dann rumgelaufen, auf dem Heumarkt, werde ich nie vergessen. Dann sind die, wer jeder den Heumarkt kennt, da kommt die Straßenbahn, die kommen raus, wir haben uns kurz angeschaut, du oder ich. Und dann ist der eine los und ich bin einmal gelaufen, es hat mich so auf die Fresse gewächst. Ich bin so auf die Schnauze gefallen, weil ich gestolpert bin. Mich wirklich so mit dem Anzug voll auf dem Boden. Die Person dreht sich um, guckt sie an, sieht einen mit Anzug auf dem Boden liegen. Und ich, Moment, warte, ich muss dich was fragen. Ja, und witzigerweise, ich habe die Nummer bekommen dann. Ja, also man muss aber dann sagen, das sind so Themen, die prägen einen. Ja, weil man kriegt natürlich auch ein Selbstbewusstsein dadurch.
Ja,
also
ja.
Meine Frau kennt mich über viele Jahre hinweg so. Und der ist es wirklich schon immer peinlich gewesen, wenn ich im Restaurant saß und sie hat meinen Blick schon gesehen, oh, den Typen, den spricht der gleich an. Und dann kam da auch immer schon so, ey, jetzt nicht, wir sind am Essen. Ja? Also ich hatte das eine Zeit lang auch drin, deswegen haben auch jemand wie Sebastian Esser und auch viele von meinen Partnern das natürlich übernommen, ist ja klar, ja, weil da natürlich das so geprägt wird. Aber nochmal, man kann heute Unternehmen anders aufbauen.
Sicher, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, egal wo man ist, man guckt, wen kann man als Kunde oder Partner gewinnen, das habe ich auch so erlebt, auch bei vielen beobachtet. Und auf der einen Seite, also das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Medaille mit 2 Seiten. Auf der einen Seite finde ich, ist das ein super geiler Skill, wenn du einfach immer und überall in der Lage bist zu akquirieren. Deswegen bereut es wahrscheinlich keiner von euch beiden, dass er diese Zeit durchgemacht hat. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn du so ein bisschen aus dem Punkt mentale Gesundheit anschaust, wenn du so aus dem Punkt anschaust, persönliche Beziehungen, gerade mit deiner Frau zum Beispiel, mein Moment zu zweit haben, einfach mal essen, mal nicht an die Arbeit denken, das war wahrscheinlich nicht so möglich, ne?
Überhaupt nicht. Also über viele Jahre hinweg war das, ich würde sagen, vielleicht sogar bis letztes Jahr war das fast unmöglich.
Ja. Und wie ging es euch so damit? Also wie soll ich das sagen? Also wie gesagt, auf der einen Seite super geiler Skill, dass man das überall machen kann, aber auf der anderen Seite, wenn du zumindest ein bisschen Familienleben haben willst, dann musst du entweder eine Familie haben, die das bedingungslos mitmacht, oder du musst ja halt irgendwie einen anderen Weg suchen, oder?
Ja. Absolut, ja. Willst du was dazu sagen?
Ja, kann ich. Also ich glaube, dass wir beide, oder ich in dem Zeitpunkt, und jetzt ja mittlerweile nicht mehr, aber er ja immer noch, zum Glück eine Frau hatten, haben, wie auch immer, die das mitgemacht haben. Aber wenn man das so im Nachhinein auch mal reflektiert, also ich für meinen Bereich, weiß nicht, wie es bei dir war, habe ja 24/7 nur an die Arbeit gedacht. Ich war was essen, und da haben irgendwelche Leute über Versicherungen gequatscht, ich habe die angesprochen, ich war feiern, habe mit versucht, Versicherungen zu verkaufen. Ich habe FIFA-Spielabende in Corona gehabt von einem Kumpel von mir, der eine Diskothek besitzt. Da haben wir FIFA gespielt, da habe ich keine Ahnung, wie viel Zahnzusatzversicherungen verkauft, weil ich dauernd dieses Thema im Kopf hatte. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, was sich deutlich geändert hat. Obwohl ich jetzt deutlich mehr Umsatz schreibe, muss ich das alles nicht mehr machen. Also klar, wenn man mal ins Gespräch kommt, man zieht sich immer noch die Nummer, aber man sagt dann, ich rufe dich an und versucht es halt nicht auf der Stelle, weil man weiß, hey, fuck, wenn ich jetzt nicht noch 400 Einheiten schreibe die nächsten 10 Tage, wird man fix umgestrichen oder so ein Scheiß. Und ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein bereut man es dann ein bisschen, so viel Privatleben dann auch hergegeben zu haben, weil ja viele Sachen auch darunter gelitten haben dann. Aber das muss ich sagen, hat sich schon extrem verändert.
Also ich denke, das ist hier so ein bisschen so das Stichwort Lebensqualität. So ein Satz, der mir komplett im Kopf geblieben ist, den ich für eine Zeit lang auch irgendwann übernommen hatte, war, als meine Führungskraft damals mir in einem Gespräch gesagt hat, ich habe keine Freunde, ich habe entweder Kunden oder Partner.
Ich kenne sie, ja.
Den Spruch kennen wir auch.
Ja.
Und also, das war so, wo ich, damals habe ich das so für ein halbes Jahr oder so gefühlt. Also klar, du baust ein Unternehmen auf, du musst voll da sein, du musst natürlich 24/7 an das denken. Ich weiß noch ganz genau, ich bin einmal aufgefordert worden, so ein Motivationsschreiben aufzustellen, warum ich, bei uns hieß das Ganze LTR, Leistungsträgerrunde, wo man mit am Tisch sitzt und das Unternehmen gestaltet und was weiß ich nicht was. Letzten Endes sind wir jeden Montag eine Stunde dran gesessen und haben rumgepimmelt, weil keiner irgendwie richtig was dazu beigetragen hat. Aber um da reinzukommen, muss man Motivationsschreiben aufschreiben und ich weiß nicht, wie ich da aufgeschrieben habe, du musst 24/7 an deinem Unternehmen arbeiten und dafür da sein und dies und das. Also rückwirkend betrachtet, wenn man ein bisschen älter wird und wenn man, sage ich mal, versteht, was Lebensqualität bedeutet, fand ich das nicht geil.
Ja.
Fand ich nicht geil. Jetzt vielleicht ein Sprung in die Zukunft bzw. in die Gegenwart. Ihr seid jetzt seit einem guten Jahr Makler, ungefähr.
Ne? Nee, seit 1.7.
Seit 1.7. erst, okay.
Vorher
okay.
haben wir es halt vorbereitet schon. Ja. Genau, also vorbereitet und der offizielle Start war dann zum 1.7.
Okay, ja gut, ich kenne die genauen Zahlen nicht, deswegen frage ich euch. Wie empfindet ihr das jetzt? Würdet ihr sagen, das hat sich im Kopf ein bisschen entspannt? Ist die Lebensqualität das ein bisschen verändert?
Ja, voll. Also ich weiß nicht, soll ich einfach wieder kurz anfangen? Also es ist tatsächlich so, also was mich früher extrem abgefuckt hat irgendwann, also am Anfang, als ich gerade Hauptberufler gefunden bin, habe ich es geil gefunden, geil, wir haben Meetings, treffen uns einmal im Monat, labern da und keine Ahnung. Irgendwann hat es mich nur noch abgefuckt, dass wir Meetings gehabt haben, die man hätte in einer E-Mail schreiben können, darüber, keine Ahnung, 60 Kilometer gefahren sind, um eine Stunde über irgendeine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, und das ist wieder meine Meinung, aber irgendeine Scheiße zu sprechen, irgendwelche Abfuckrunden da zu haben, das ging mir mächtig auf den Sack. Und irgendwann gehst du dann auch einfach nicht mehr hin, was die Leute dann auch nervt, weil im Strukturvertrieb, ja, du bist Unternehmer, kannst machen, was du willst, am Arsch kannst du machen, was du willst, meiner Meinung nach, weil du wirst schon gezwungen, dorthin zu kommen, weil gehst du nicht, wird dann fix umgestrichen, fertig. Und du oder ich für meinen Zeitpunkt hatte auch gar nicht die Eier, dann irgendwas zu sagen, weil ich brauchte ja dieses Fixum, was eigentlich total Banane ist, aber ja, jetzt als Makler, also seit dem 1.7., wo wir es jetzt endlich offiziell machen dürfen, muss ich sagen, hat sich das extrem verändert. Also klar, wir führen noch Meetings, wir haben mit Makler betreuen Meetings, wir müssen uns neue Produkte aneignen, aber es sind Sachen, die wir wollen und nicht irgendwelche Runden, die für uns entschieden werden. Und ich muss sagen, das ist schon eine extreme Veränderung der Lebensqualität.
Okay, Jansen, ja, möchtest du auch ein bisschen was sagen?
Dem kann ich voll recht geben. Also die Lebensqualität ist viel besser geworden. Für mich kam das jetzt zum richtigen Zeitpunkt einfach auch, weil ich jetzt im August auch das erste Mal Vater geworden bin. Und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, jetzt quasi ein Familienleben zu führen mit der alten Welt. Das ist unmöglich, ja, weil man es egal wann immer 24/7 im Kopf hatte. Und heute gehe ich einfach deutlich entspannter durchs Leben, weil ich einfach auch nicht diesen intrinsischen Druck habe, anderen Menschen etwas zu beweisen beziehungsweise rechenschaftsschuldig zu sein. So kann man es ausdrücken, genau.
Ja, also dieses rechenschaftsschuldig sein ist wahrscheinlich irgendwie so gegenüber dem Vertrieb einerseits, genau. Den Führungskräften. Irgendwie musst du dich ja, ich weiß nicht, ob beweisen der richtige Begriff ist, aber ich erinnere mich immer noch an diese Planungsmeetings. Wie viele Erstgespräche hast du geplant? Wie viel Umsatz ist jetzt schon drin? Wie viel Umsatz planst du noch? Warum so wenig? Wie schaut es da aus? Ja. Was nicht bedeuten soll, dass man nicht über Zahlen sprechen soll. Also wir sprechen ja heutzutage immer noch über Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Du brauchst als Unternehmer irgendwo Kennzahlen, um dich an deinem Unternehmen zu orientieren, um deinen Erfolg oder Misserfolg zu messen.
Ja.
Aber es ist doch irgendwie ein bisschen was anderes, als wenn du ständig in irgendwelchen Planungsmeetings drin sitzt und gefragt wirst, wie viele Gespräche jetzt irgendwie anstehen.
Ja, absolut.
Okay.
Hat man Zahlen, Daten, Fakten genannt.
Ja.
Okay.
ZDF.
Okay. Ja. Also wie gesagt, finde ich nach wie vor wichtig. Du musst ja irgendwo eine Kennzahl haben, wo du weißt, funktioniert mein Unternehmen gerade oder nicht. Aber wenn du Makler bist und dein eigenes Business aufbaust, dann kontrollierst du diese Zahlen, Daten, Fakten freiwillig.
Genau.
Und auch im Austausch in zum Beispiel Lead-Projekten oder so, ist es ja ganz, ganz wichtig zu wissen, funktioniert das, was wir gerade machen oder eben nicht. Und das spiegelt sich halt anhand von Zahlen, Daten, Fakten wieder.
Genau. Ja?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, Zahlen, Daten, Fakten abzufragen, aber im Strukturvertrieb hat das immer, ich komme ja auch aus Stuttgart, da sagt man immer so ein Speckle.
Ja.
Hat so einen Beigeschmack, das ist irgendwie so ein bisschen ekelhaft.
Ja, es ist, also diese Runden sind teilweise, ich weiß auch von anderen Vertrieben, dass da so die Erfahrungen eben gemacht werden. Und da glaube ich, ist das ist gang und gäbe. Also, dass man einfach versucht, über diesen Weg den Strukturvertrieb so ein Stück weit in eine Richtung zu bringen. Ja? Und anstatt man das dann halt eben in Einzelgesprächen führt, nimmt man halt dann andere Partner dazu und versucht dann eben hinzugehen und einen in einer Runde am besten dreimal mehr zu loben, der vielleicht in der Woche zwei Kunden generiert hat, anstatt einen. Um eben das Gefühl zu bekommen für die anderen, dass die anderen eben vielleicht ein bisschen mehr performen sollten. So.
Mhm.
Und das ist genau dieser Sauerbeigeschmack, das sage ich auch immer. Und das bringt immer einen gewissen Druck mit sich. Und der wird immer größer mit der höheren Position. Also das muss man einfach sagen, ja, weil umso größer du im Unternehmen wirst, umso höher wird der Druck. Denn du trägst ja das Ganze mit.
Ja. Was ich auch immer in Bezug auf Druck im Strukturvertrieb sehr, sehr spannend finde, ist, also ich habe Strukturvertrieb so kennengelernt, dass dir immer beigebracht wird, hey, du musst ein Team aufbauen, du musst eine Mannschaft aufbauen. Wenn du mit einer großen Mannschaft verdienst, so viel Geld, kannst du viel leben. Ne? Was dir aber irgendwie keiner erzählt, ist, dass du diese Mannschaft von heute auf morgen einfach verlieren kannst. Wo keiner drüber spricht. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht einfach so ein gigantisches Risiko. Stell dir mal vor, du bist jetzt 10, 15 Jahre am Aufbauen, hast jetzt dein Team mit 80 Leuten oder 90 oder wie auch immer und plötzlich kommt einer auf die Idee, ich habe da keinen Bock mehr drauf, nimmt dir 80-20-Prinzip, 20% von deinem Team macht 80% von deinem Umsatz, der starke Bereich geht und du bist gebumst.
Ja, das ist wir führen aktuell auch sehr viele Gespräche, auch mit anderen Vertrieben und das ist auch die Erfahrung, die ich jedem mitgebe, weil ich immer sage, auch die höchste Position im Unternehmen ist keine Garantie. Am Ende des Tages, und das ist meine Meinung, dass du heutzutage in einem Strukturvertrieb bis zum Ruhestand nur dann überleben kannst, wenn du durchgängig selbst rekrutierst, durchgängig selbst arbeitest, weil es gar nicht anders möglich ist. Weil genau der Punkt, den du sagst, der wird ja passieren. Denn wenn ich irgendwann mal jemanden habe, der eigenständig denken kann, dann wird er in den meisten Fällen so intelligent sein und sagen, okay, was passiert denn, wenn ich das in meine eigene Tasche fließen lasse? Und irgendwann mal werden die Strukturen weg sein. Und dann fängst du wieder von neuem an. Da kannst du noch so in der großen Position sein, du fängst wieder von neuem an. Und das ist ein dermaßen Einkommensverlust, den du dann hast, dadurch einen Schaden, den holst du in den meisten, also wenn du nicht wieder richtig anfängst zu ackern, in 5, 6, 7, 10 Jahren gar nicht mehr raus. Das ist halt
ja,
das Thema.
Ja, ja. Vor allem, was in diesem Zusammenhang auch noch ganz wichtig ist, also das Thema Einkommen ist ja eine Sache, aber das Thema persönliche und zeitliche Freiheit spielt ja auch irgendwo noch mit einher.
Ja.
Also wir hatten es ja vorhin schon, in den Anfangsjahren hast du halt mal deine 70, 80 Stunden Woche. Und es wird ja häufig so verkauft, dass je höher du kommst, desto mehr Zeit und Freizeit hast du, desto mehr Entscheidungsfreiheit hast du. Ich persönlich habe jetzt noch keinen Strucki in einer hohen Position erlebt, dessen Kalender irgendwie mal mehr als 2 Stunden am Tag frei hat, wenn überhaupt. Ja. Also im Gegenteil, also ich habe das so erlebt, je höher die Position wird, desto voller wird der Kalender. Ja. Weil du musst ja immer Partnergespräche führen, dann musst du auch noch Verkaufsgespräche für die Partner führen, dann musst du noch irgendwelche Seminare vorbereiten, Schulungen vorbereiten, sonst irgendwas, dann musst du die Leute auch immer bei Laune halten. Und wenn du dich mal rausnimmst und einfach mal diesen Erfolg genießen willst und sagst, hey, ich habe jetzt 8 Jahre lang Gas gegeben, ich mache jetzt mal ein bisschen Urlaub, trete mal ein bisschen zurück, dann kommt als erstes die Frage, hey, der macht ja gar nichts, warum gebe ich überhaupt Proviant denn ab?
1:1 so. Ja. Das ist genau das, was meine Erfahrung war. Also meine Frau, die könnte es bestätigen. Wenn ich in Urlaub geflogen bin, dann habe ich immer gesagt, es gibt immer so eine 3-Tages-Regel, die ersten 3 Tage mache ich nichts und ab da sitze ich wieder am Laptop. Ja? Weil es gar nicht anders möglich ist. Die meisten Systeme funktionieren eben nicht, wenn der Kopf nicht mitspielt, also wenn der Kopf der Mannschaft nicht mitmacht, weil der Umsatz in der Regel einbricht. Es sei denn, du hast natürlich 5, 6, 700, 1000 Partner. Natürlich hast du da einen gewissen Bereich, der funktioniert, aber in den meisten Fällen ist das wirklich so, du bist wirklich 7 Tage die Woche. Also ich kann das wirklich sagen, und der Esser, der sitzt neben mir, der kann es bestätigen. Ich würde sagen, bis letztes Jahr habe ich 7 Tage wirklich durchgearbeitet. Also sonntags Termine gemacht. Heute mache ich wirklich gar keine Termine am Sonntag mehr. Ja, also und ich brauche es auch nicht. Ja? Und Samstag bis in Angestellten denken, aber Samstag ab 14 Uhr ist bei mir Schluss. Ja, und das ist auch okay so. Und das finde ich halt auch wichtig.
Ja, was heißt ein Angestellten denken? Das Ding ist, also auch so eine Sache, die ich ultra ekelhaft finde, ist das im Strukturvertrieb, das Angestelltensein oder das Angestelltentum so richtig schlecht geredet wird.
Ja.
So, sobald du angestellt bist, bist du irgendwie nichts wert.
Ja.
Aber auf der anderen Seite sind die Angestellten deine Kunden, also ohne die könntest du gar nicht überleben, also hat man erstmal die Fresse in diesem Punkt. Und auf der anderen Seite verdienen wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich 90% der Angestellten mehr Geld als 90% der Struckis.
Garantiert, ja.
So.
Und ich kenne eine Folie, der Esser kennt die auch, das haben unsere Führungskräfte immer aufgelistet, da gab es dann eine Folie, Anwälte, Piloten, Ärzte, das sind so ja die hochdotierten Berufe. Ja, und dann hat man versucht, den kleinen Nebenberufler zu erklären, dass es sinnvoll ist, so schnell wie möglich in die Hauptberuflichkeit zu gehen, mit 1000 Euro Garantie im Monat, dass man am Ende des Tages kurzfristig besser gestellt ist oder auch meinetwegen langfristig als ein Pilot. Ja? Und dann sitzt man da, selbst als Führungskraft, versucht so ein bisschen die gute, also einfach auch vielleicht das so ein bisschen wegzulächeln, und im Internen denkt man so, was für ein Bullshit wird hier gerade erzählt? Hier sitzen Menschen im Raum, die vielleicht, wenn es hochkommt, aktuell 200 bis 300 Euro im Monat verdienen, wenn es hochkommt. Und manche hauptberufliche Partner nicht mal 30.000 Euro im Jahr verdienen. Ja? Und davon sind schon 12.000 Euro Garantien dabei. Dann muss ich sagen, ist dieser Vergleich überhaupt nicht gerecht in dem Moment. Und damit aber damit wird ja gelebt. Also man versucht dann eben, so wie du schon sagst, das angestellte Leben gegen oder dafür zu nutzen, indem dass man schlecht macht, um die Partner für sich zu gewinnen.
Ja. Und was auch noch so ein Punkt ist, den man immer wieder gerne unter den Teppich kehrt oder vergisst, ist, wenn du dir den Handelsvertretervertrag einfach mal anschaust, das haben wir schon sehr, sehr häufig hier drüber gesprochen, aber so ein Angestellter, der kann sich Freitagnachmittag bis Sonntag einfach mal die Ruhe gönnen und einfach mal mit seiner Familie sein. Ein Angestellter, der hat seine vertraglichen 25, 28, 30 Tage Urlaub, wie viel auch immer. Ein Angestellter kriegt noch einen Weihnachtsgeldbonus, wenn er in einer guten Firma ist. Ein Angestellter hat eine Krankenversicherung und wenn er krank ist, wird das bezahlt. Ein Angestellter zahlt eine Rentenversicherung und macht wenigstens etwas für seine Altersvorsorge. Und das hast du ja als selbstständiger Vertriebler erstmal gar nicht. Du hast aus meiner persönlichen Sicht, und das hatten wir hier auch schon mit einem Anwalt mal besprochen, so das Schlechteste aus beiden Welten. Du hast eine vertragliche Bindung, du hast eine Kündigungsfrist, du bist weisungsgebunden, die wird gesagt, freiwillige Pflicht zu den Seminaren, aber Krankenkasse musst du selber zahlen, um Altersvorsorge musst du dich selber kümmern, wenn du krank bist, musst du gucken, wie du klarkommst, Urlaub kannst du dir in den meisten Fällen gar nicht leisten, selbst wenn du Geld hast, kannst du es dir nicht leisten, hast du ja gerade selber gesagt, musst du arbeiten. Deswegen finde ich das wirklich fast schon absurd und lächerlich, wie manche Strukturvertriebe das Angestellte leben, bashen, würde ich sagen. Und vor allem dieser Punkt der persönlichen Gesundheit, der persönlichen mentalen Gesundheit, dass man sich selbst auch irgendwo wertschätzt und dass man auch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringt, der wird irgendwie gar nicht geschätzt gefühlt.
1:1 so, genau.
Okay. Ja. Gut, was ich persönlich jetzt noch sehr, sehr gerne wüsste, gerade bei 16 Jahren Vertriebserfahrung, es ist ja immer so, wir haben ja schon ein paar Highlights, die gut gelaufen sind. Gibt es auch ein paar Highlights, die so richtig scheiße waren?
Richtig scheiße, ja. Selbst auch keine guten Jahre zu haben.
Ja.
Also auch selber als Führungskraft dann mal nicht so ein gutes Einkommen zu generieren. Ja. Ja, das ist sowas.
Also das ist ganz klar. Ich formuliere die Frage mal anders. Ja. Was ist so ein typischer Strukturvertriebsmoment? So, wenn man jetzt drüber zurückdenkt, kann man drüber lachen, aber in dem Moment hat man sich so gedacht, ach du Scheiße, Alter, wo bin ich hier gelandet?
Ja, wir haben mal in Düsseldorf, das war in meiner Zeit, in der ich die Kühe hoch und runter gelaufen bin, habe ich damals ja eine gewisse Struktur aufgebaut. Und wir hatten damals wieder unseren Karrieretag. Also Karrieretag, früher nannte man das Grundseminar. Und morgens hatte mir eine Partnerin abgesagt, mit der Begründung, dass bei ihr eingebrochen ist und der Hase jetzt einen Schock hat. Ja, das ist schon Ewigkeiten her, aber das bleibt mir schon immer im Kopf. Ja, dass man, ich habe leider das Handy, das ist jetzt ein paar Jahre, ich hatte das extra aufbewahrt, weil es mir keiner geglaubt hat. Also konnte nicht kommen, weil der Hase jetzt wohl einen Schock hat und sie müsste bei dem Hasen bleiben. So. Und natürlich in dem Moment denkt man sich, man hat den Glauben in die Menschheit verloren in dem Moment. Ja, solche Sachen. Oder wir hatten irgendwann mal Telefontage. Also es gab immer so, wir hatten Schulungen und dann wurde immer terminiert. Also das haben ja viele Strukturvertriebe.
Man nutzt Telefonpartys.
Genau, Telefonpartys. Und wir hatten damals einen, sorry dafür, aber der konnte vielleicht 3 Sätze gerade aussprechen. Also es war jetzt nicht der qualitativ beste, super netter Mensch, gar keine Frage, aber den sieht man in dieser Branche nicht. War auch nicht von mir, von einem anderen Partner. Und der musste dann eben seine Freunde anrufen, der Klassiker. Und dann bin ich denen, also als Führungskraft in den Raum rein, ein bisschen Kontrolle machen, wie man es halt so kennt, telefonieren die. Und dann stand der damals da und hat gerade versucht zu terminieren und wurde dann abgewimmelt am Telefon. Und dann hat er aber mit, komm raus, am telefonieren, nee, warte, die stehen gerade hinter mir, ich muss unbedingt 5 Termine machen. Du musst mir unbedingt Termine geben. Und dann hast du noch am Telefon gehört, ja, was willst du denn jetzt von mir? Ja, ich muss meine Freunde und Familie terminieren. Ja? So, und das sind so Momente, wo ich dachte, boah, wo bin ich hier gelandet? Ja, ja, also ich habe das ja noch eine Zeit lang mitgespielt, also viele Jahre danach, aber da gibt es schon echt ein paar Dinge, die schon krass sind, auch andere Führungskräfte, wie sie sich verhalten teilweise, auch nach außen hin, wenn mal 2 Bier getrunken werden oder so, das ist ja auch oft das Thema. Und dann hat man ganz oft natürlich auch so ein bisschen das Fremdschämen. Also es gibt viele, viele Dinge, die wirklich auch, wo ich sage, nee, das war jetzt grenzwertig.
Okay, ja. Esther, hast du auch so Momente?
Ja, also es gibt viele Momente, über die man eigentlich gar nicht auspacken darf. Also das bleibt doch, aber das mit den 2-3 Bier, ich glaube, da wissen Jansen noch nicht ganz genau, was da für Sachen schon passiert sind. Was waren für mich scheiß Momente? Also der beschissenste Moment tatsächlich danach, als die Stufe nicht geschrieben wurde beim Jansen, weil da halt das Team super demotiviert war, weil wir haben uns alle hochgefeiert und dann war es auf einmal nicht da und wir mussten nochmal neu anfangen und das war so, wow, gar kein Bock. Da haben wir auch eigentlich die besten Leute nachher verloren, muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Was dem Umsatz jetzt nicht geschadet hat, das haben wir auch so gewuppt bekommen, aber menschlich gesehen halt die geilsten Menschen dann verloren zu haben. Ja, und was... Ja, ich bin halt nicht so dieser gezwungene Meeting-Typ, mich da 600. Mal in dieselbe Schulung zu setzen und mir die Kacke nochmal anzuhören. Das ging mir halt schon immer auf die Nerven. Und das hatte ich auch schon als Einser. Also wenn ich mir den Finanzkompass dann nochmal zum 48. Mal anhören musste und gesagt wurde, ja, wenn du den so gut könntest, dann wärst du nicht mehr in der Position 1, wo ich mir denke, du kleiner Bastard. So, aber gut. Okay. Ja, aber das, ich habe mehr positive als negative Ereignisse gehabt, keine Frage. Ja. Aber die negativen Ereignisse überwiegen halt die positiven, warum ich halt nachher auch den Schritt dann gemacht habe.
Ja, das ist ein perfekter Übergang, weil was mich persönlich so immer umtreibt, ist so die Frage, hey, okay, Anfang vor 16 Jahren, da war Makler sein auch nochmal ganz, ganz anders, da waren auch ganz andere Bedingungen da und auch das hatten wir schon in diesem Podcast. Es gab Zeiten, in denen der Strukturvertrieb vielleicht auch die richtige Wahl war. Kann man wahrscheinlich so sagen, aber so mit der Zeit, vor allem so in den letzten 6, 7, 8 Jahren, hat sich ja so viel bewegt und so viel gewandelt und vor allem so viel Transparenz in den Markt ist da reingekommen, dass ich mir das schon schwer vorstelle, warum Leute nach wie vor, obwohl sie eigentlich alles selber können, in diesem Vertrieb bleiben wollen. Wie war es bei euch? Vielleicht bei dir mal angefangen, Jansen. Wusstest du nicht, was ein Makler alles kann oder welche Fähigkeiten es da gibt? Wolltest du es nicht sehen oder war das gar nicht auf deinem Radar?
Also der Vorteil war bei uns schon, dass wir einen Maklerpool hatten. Also wir haben auch mit einem Maklerpool gearbeitet, haben da die Möglichkeiten gehabt. Das Ding war, dass unser Karrieresystem auch darauf ausgelegt ist, dann eben natürlich Barmenia zu produzieren. Auch wenn wir damals in den Vertrieb mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Hintergrund rekrutiert wurden, ist aber eine andere Sache. Und von daher hatte ich eigentlich gar keinen Bedarf, mich mit dem Makler zu beschäftigen, weil wir es eben selber konnten. Nur zu vielleicht einem Drittel von dem, was eigentlich an Provisionen läuft, wenn man eben halt das selbst macht. Ja, also es gab einen Maklerpool, alles ziemlich hin und her, es hat nicht gut funktioniert, er schmunzelt schon, also die Verwaltung ist extrem schlecht gewesen. Von daher habe ich doch viel mehr Barmenia produziert, zum einen, weil es mehr Geld gab und weil unser Karrieresystem davon abhängig war. Aber ich hatte, ich kannte das Maklertum in der Form, dass wir das selber anbieten konnten. Zumindest mal in Form der Dienstleistung. Das kann man jetzt einem vielleicht so sagen. Also ich kannte die Dienstleistung, ich wusste, dass es super ist. Wir haben es auch als Maklertum verkauft, ehrlich gesagt. Also nicht, dass wir Makler sind, ja, aber dass wir gesagt haben, wir können dir den gesamten Markt anbieten.
Ja.
Haben am Ende des Tages trotzdem 5 Produkte von 6 vor der Barmenia gehabt. Aber letztendlich die Story einfach. Und das war auch wieder dieser saure Beigeschmack einfach. Ja. Und irgendwann mal kam dann das Thema auch Einkommen, ja, also auch zu sagen, okay, ich schaue ins System, ich habe einen riesen Bestand aufgebaut und sehe dann, ich bekomme teilweise für eine Kfz unter 1% Bestandsprovision oder für einen Sachvertrag 3%, dann sage ich, okay, irgendwo muss das Geld ja hingehen, ja, und damit habe ich mich dann beschäftigt, was eigentlich normalerweise im Maklerbereich abgeht. Ja, also aber so vorher habe ich mich nie damit beschäftigt.
Ja, sorry, was bei dir?
Ja, also ich war ja ein komplett unbeschriebenes Blatt und hatte ja tatsächlich gar keine Ahnung von einem Versicherungsvertreter. Klar kannte man mal die Allianz-Agentur von der Ecke oder so, aber das war jetzt nie so mein Thema. Ja, wobei ich nachher herausgefunden habe, dass mein Uropa eine eigene Versicherungsagentur hatte. Also ich habe es tatsächlich wohl ein bisschen im Blut. Ja, jedenfalls habe ich mich dann dazu hinleiten lassen, zu denken, okay, da wo ich bin, das ist das Beste. Und ich war auch felsenfest dieser Meinung. Also ich habe den Leuten es so verkauft, dass ich auch besser bin als der Makler. Weil wir einfach auch dieses Gutachten den Leuten zur Verfügung stellen, was zwischen 450 und 900 Euro kostet bei einer Verbraucherzentrale und bla bla bla. Dass dieses selbe Gutachten auch jetzt möglich ist, völlig kostenfrei, weil es eigentlich, darf man das sagen, der V-Finanz gehört.
Welches Gutachten?
Das V-Fina-Gutachten.
Ja, klar,
genau, gehört. Das wusste ich ja nicht. Ne? Ich habe gedacht, nur die DPC kann dieses Gutachten machen, weil ich kenne andere Strukturvertriebe, die haben dann auch Gutachten, aber das sind dann irgendwie 100 Seiten, das verschlägt einen Kunden eher. Deswegen dachte ich, geiler geht's nicht. Auch was die Provision angeht, ich habe gedacht, die nächste Position bekomme ich mehr, mal geil. Was so als Makler abgeht, das kam dann irgendwann mit der Zeit erst. Was mich halt immer schon extrem genervt hat, ist halt, dass wenn ich Maklerzeugs verkauft habe und ich habe im BU-Bereich, also in der dritten Schicht Altersvorsorge immer Barmenia verkauft, weil die Barmenia da auch zu den Top 3 Anbietern gehört und ich das auch guten Gewissens verkaufen konnte und auch immer noch kann, weil ich es auch heute noch anbieten würde. Aber zum Beispiel in der BU musste ich halt oft ausweichen, weil die Barmenia hat irgendwann auch die Gesundheitsfragen abgeändert mit Raucher, Nichtraucher, dann sind die markttypisch ein bisschen teurer, also mal 20, 30 Euro. Da stand ich dann nicht mehr hinter und bin halt über den Pool viel gegangen. Und da mal auf die Provision zu warten, du kriegst eh nur ein Drittel, wie Jansen gesagt hat, aber musst dann noch 3-4 Monate auf die Provision warten, weil es hieß, ja, das liegt an der Gesellschaft, nicht jeder ist so schnell wie die Barmenia. Pustekuchen, dieselben Anbieter verkaufe ich ja heute genauso und habe dieses Geld teilweise, also ist ungelogen, schon passiert, dass es irgendwie dienstags polisiert wurde und freitags auf der Abrechnung war. Ja. Und das hätte es vorher nie gegeben.
Okay. Wann habt ihr die Entscheidung getroffen, okay, Kapitel Strukturvertrieb ist für mich jetzt vorbei, jetzt geht's in das Maklertum, und wie war der Wechselprozess? Also ich habe schon einige Leute durch den Wechsel begleitet, schon einige Leute hier im Podcast gehabt, und eine Gemeinsamkeit haben alle Wechsel- und Aufstiegsprozesse immer. Es ist immer sehr emotional geworden. Mhm. Es gab immer fast schon Krieg, wenn man so möchte, mit der Führungskraft, mit dem Team, das man verlassen hat, mit dem Vertrieb, das man verlassen hat. Häufig auch rechtliche Schwierigkeiten und Probleme. Und naja, der Wechsel ist häufig auch wirklich ein sehr, sehr schwerer Weg. Nicht nur aufgrund der rechtlichen Dinge, die man hat, wo man halt keinen Umsatz einreichen darf oder noch für den alten Vertrieb Umsatz einreichen muss. Bei manchen Vertrieben teilweise auch keine Provision während dieser Zeit ausbezahlt bekommt und. Wie habt ihr den Wechsel erlebt? Wie war das für euch? Also wann habt ihr die Entscheidung getroffen? Wann waren die ersten Gespräche mit den Führungskräften, wo ihr sagt, okay, mein Weg ist jetzt ein anderer, und wie waren die Reaktionen, wie hat der Wechsel stattgefunden?
Also meine Entscheidung, die war im Kopf, im Unterbewusstsein eigentlich schon weit vorher, also als das damals war mit dem Systemfehler. Nur dann hat man natürlich die emotionale Bindung ein Stück weit. Man ist ja auch irgendwie im Ego geprägt, man möchte es dann halt nochmal irgendwie packen. Ja, eigentlich total dumm, aber weil mich das ein sehr hoher sechsstelliger Betrag gekostet hat dann darauf. Aber im Grunde genommen sage ich, war ja der emotionale Part, weil man das Unternehmen auch mit aufgebaut hat. Also als wir damals zu DPC kamen, erst er kam ein bisschen später, ich war, ich glaube, ein Dreivierteljahr danach da. Man hat das irgendwie mit aufgebaut. So, das heißt, man hat eine emotionale Bindung dazu gehabt. Und das stimmt, das war bei mir auch so. Deswegen hat das lange sich hin und her gezogen. Und dann kamen halt eben immer wieder Geschichten und immer wieder Dinge, die eben einfach auch das Vertrauen noch mehr missbraucht haben. Und man hatte zwischenzeitlich versucht, uns auseinanderzubringen und so irgendwie auch ein bisschen gegeneinander auszuspielen und sowas. Dadurch, dass wir auch privat einfach befreundet sind, also nicht nur geschäftlich, war das eigentlich immer ziemlich schwierig, auch zwischen uns beiden dann eben irgendwie so einen Pfeil dazwischen zu drängen. Aber dann kam irgendwann mal ein Punkt, letztes Jahr, wo einfach, und wir hatten letztes Jahr ein gutes Jahr. Kann man einfach sagen, wir hatten ein gutes Jahr. Es ist nicht so, dass wir nicht erfolgreich gegangen sind, sondern wir sind erfolgreich gegangen. Das kann man auch mal so leaken. Es wird sicherlich der eine oder andere alte W-Kompanie das abhören, aber viele denken ja, wir haben das lange im Vorhinein geplant.
Ja, aber
das war, stimmt. Bevor wir gekündigt haben, eine Woche vorher im Dönerladen. Ja. Ja, muss man einfach sagen, wir saßen da. Und dann kam es halt zur Aussprache, wie machen wir das jetzt? Und zwar, klar, wir wollen das. Wir hatten ein Gespräch mit Sam. Und wir wollten aber der Fairness halber einfach das Jahr noch durchziehen. So, muss man einfach sagen. Und dann haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, hey, weißt du was? Was ändert sich denn jetzt, wenn wir noch mal länger bleiben? So, und haben dann eben gesagt, okay, für uns ist die Entscheidung eigentlich klar. Haben dann einen Termin mit der Geschäftsführung gemacht und haben das dann kommuniziert. Der Verlauf, ja, wie war der? Wir sind reingegangen. Ich habe erstmal Esther sprechen lassen,
das hat mir ein bisschen genommen. Ich weiß ganz genau, wie der Verlauf
war. Ja, dann erzähl
mir das also, mal. Ich war sowieso schon angespannt, weil man muss sagen, was das besser kommunizieren angeht, ist eigentlich der Jansen der bessere Part. Ich bin eher so das Fachliche, würde ich sagen. Und wir haben uns dann da hingesetzt und ist halt trotzdem der Geschäftsführer. Also man hat ja trotzdem Respekt vor dieser Person, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben uns dann da hingesetzt und ich hatte schon ein bisschen zittrige Knie und dachte, gut, was kommt jetzt? Und der Jansen sagt so, ja, fang du doch einfach mal an. Ja, und da dachte ich mir, du Wichser. Das. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, ja, Herr, wir kündigen. Also ich habe es einfach so rausgehauen. Und da war natürlich erstmal die Stimmung da ein bisschen angespannter. Da musste er erstmal auf Toilette gehen und das verdauen. Das war ganz genau so. Ja.
Und genau in dem Moment kam eigentlich, und das werden viele Leute aus dem Strukturvertrieb kennen, direkt ein gewissen Vorurteil, also ach, dann stimmt es ja, dies, das, jenes, und ihr wisst ja schon, dass das, was ihr macht, schlechter ist, ohne zu wissen, was wir machen. Also wir hätten ja auch morgen
Strom und Gas
weiß ich, ja. Oder Dixi-Klos vertreiben können. Ja. Also am Ende, der wusste, also er wusste gar nicht, was wir machen wollen. Er wusste nur in dem Moment, wir wollen kündigen. So. Und ja, letztendlich, man muss einfach dazu sagen, und das bringt der Strukturvertrieb auch mit sich, wenn es dann hart auf hart kommt, auf einmal kommen unmoralische Angebote. Ja?
Welche denn?
Weiß ich, darf man das so sagen? Man hätte uns, man hätte mich hochpositioniert, auf einmal, was nicht ging damals.
Also jetzt ging es auf einmal egal.
Ja, jetzt ging es auf einmal, ja. Und der SA hätte irgendwie ein Budget für Lead-Projekte bekommen, ja, oder sowas, ja? Die sowieso schon nicht funktioniert haben. Ja, also muss man einfach sagen. Und ja, natürlich, das spricht auch ein Stück weit für uns. Ich glaube aber, da war eigentlich auch eher die Angst dann, weil man auch wusste, was für ein Stein ins Rollen kommt, wenn wir gehen. Wir haben uns dann eben doch am Schluss endlich für den richtigen Weg entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen in Zukunft Makler werden. Und bis Stand heute war das natürlich dann auch die beste Entscheidung, die wir machen konnten.
Ja, darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, aber diesen Moment, als ich mit der Geschäftsführung dran saß und gesagt habe, okay, wir kündigen. Ja. Ich persönlich habe da eine ganz, ganz eigene Meinung dazu, weil ich habe das so erlebt, dass die im Strukturvertrieb immer erzählt hat, hey, guck mal, du machst das für dich, hab deine Ziele im Kopf, du baust dein Unternehmen auf, mach das Richtige für dich. So. Wenn du dann aber die echte Entscheidung für dich triffst und sagst, hey, ich mache jetzt etwas für mich, indem ich mein eigenes Unternehmen aufbaue, dann ist es plötzlich irgendwie häufig nicht mehr okay, wenn du das für dich machst.
Nee, gar nicht. Das ist so. Also das wird meistens dann einmal versucht wegzuargumentieren, ja, warum es eben nicht so ist und warum einfach das, was du bis dato dann gemacht hast, scheinbar doch das Beste ist. Mhm. Ja, und man versucht dir das dann schon auch psychologisch gesehen natürlich auch reinzureden.
Ja, vor allem gerade in diesem Moment, wo du gesagt hast, hey, damals hat man gesagt, ja, geh doch gegen den Anwalt vor, gegen den Systemfehler, guck doch, wie du es machen kannst. Ja. Und jetzt auf einmal, hey, gar kein Problem, wir stufen dich hoch.
Ja,
weißt du, das finde ich auch irgendwie so eine krasse Doppelmoral, die, wenn sich das Ganze auch wirklich rumsprechen würde in einem aktiven Vertrieb. Also ich stelle mir das gerade jetzt einfach mal so vor, ihr hättet gesagt, okay, wir bleiben und werdet jetzt auf einmal doch hochgestuft, was das für Wellen geschlagen hätte.
Ja, das ist, ich habe damals, wir sind rausgegangen, wir saßen im Auto, und ich habe damals zu Esser gesagt, das war der größte Arschtritt, den man in Richtung Vertrieb machen hätte können. Und das zeigt mir, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Weil einfach, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber in vielen Bereichen ist das schon korrupt. Das ist einfach nur mal so. Ja? Man biegt sich das so ein Stück weit, wie man es haben möchte. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck.
Ja, und für dich die emotionale Bindung am Anfang vielleicht auch ein bisschen stärker war als bei mir, weil ich hatte vielleicht dich, an den ich gebunden war, sag ich mal, wo ich mir dann Nico, der ja dann gegangen wurde, der immer, sag ich mal, die Fahne geschwungen hat für den Laden und dann irgendwann gehen musste. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach, okay, ich gehe.
Das ist übrigens auch nochmal so krass. Also die Leute, die das Ganze hier hören, die wissen ja nicht, wer Nico ist.
Ja. Ne?
Aber wenn du jetzt von dem Nico sprichst, der gegangen wurde, kann man schon sagen, also der war schon in einer hohen Position.
Der war in einer hohen Position. Genau. Ist zwar leider Köln-Fan, deswegen das macht ihn unsympathisch, aber ansonsten mag ich ihn eigentlich.
Ja. Aber das ist somit das Krasseste, was einem auch irgendwie keiner vermittelt wirklich. Selbst in der beschissen höchsten Position im Strukturvertrieb bist du immer noch weisungsgebunden und bist du immer noch kündbar.
Ja. Ja, obwohl dir gesagt wird, dein Vertrag ist unkündbar.
Ja.
Also ich wurde damit rekrutiert.
Ja, genau. Und du kannst immer noch rausgeschmissen werden. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir so denke, hier greift wieder die komplette Doppelmoral. Auf der einen Seite wird die verkauft, selbstständig, baust dein eigenes Unternehmen auf. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich ein eigenes Unternehmen aufbauen willst, ist nicht. Auf der einen Seite wird die verkauft, du bist frei und kannst machen, was du willst. Auf der anderen Seite, wenn es dem Vertrieb halt nicht passt, dann bist du halt einfach gegangen.
Bist du einfach weg.
Ja. Ja, und das klar, und heftigstes Ding ist, dass die meisten Struckis sich das auch immer so wegargumentieren, ja, aber das passiert ja nicht. Warum sollte das denn passieren? Also warum sollten die das denn machen? Okay, möglich ist diese eine Sache, aber wie wahrscheinlich ist das Ganze? Digga, wenn du 20 Jahre lang Vertrieb aufgebaut hast und dann plötzlich jemand zu dir kommt und sagt, du bist weg, dann ist das vorbei.
Ja.
In dieser Hinsicht.
Es ist halt auch schade, dass es nach außen dann anders kommuniziert wird, weil man glaubt ja seinem Vertrieb. Das ist ja nicht die erste Person, die gegangen wurde.
Ja.
Ich kann mich ganz gut erinnern, dass damals so eine Rundmeldung rumging mit einem riesen Text, warum die DPC-Unternehmensgruppe nicht gut arbeiten würde, was ich aber nie geglaubt habe. Aber wenn man sich diesen Text heute nochmal durchliest, dann denkt man, okay, da muss jetzt nicht alles von stimmen. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte wahrscheinlich. Aber es gibt doch schon Sachen, wo ich sage, da gibt es vielleicht eine Spiegelung. Und das ist halt schade, dass man halt nie nach links und rechts guckt. Also meiner Meinung nach im Strukturvertrieb gucken viel zu wenige mal nach links und rechts, ja, egal ob es jetzt bei einer DPC ist oder bei anderen Vertrieben.
Aber das ist ja auch so ein Ding, in den meisten Fällen kenne ich das so, die Leute werden im Strukturvertrieb rekrutiert, also es ist vielleicht einer von 1000 bewirbt sich mal dafür oder sagt, ich will da dabei sein, die meisten werden rekrutiert. Ja. Und dann wird dir ja von Tag 1 eingeprügelt, das ist der geilste Laden, den es gibt. Du brauchst gar nicht links und rechts gucken, weil es gibt eh nichts Geileres. Richtig. Und ich weiß nicht, genaue Statistik dazu habe ich nicht, aber ich würde sagen, der Großteil der Leute macht das dann auch genauso wie eine Schafherde, die einfach dem Oberschaf folgt und sagt, jawohl, das ist der geilste Laden, ich bleib hier.
Ja. Man, das ist dieses Künstliche, was einfach da aufgebaut wird. Ja, man baut da ein Schloss, welches eigentlich vielleicht, so übertrieben gesagt, eine Garage ist. Ja, weil, das sieht man auch auf Homepages. Also wenn man auf eine gewisse Homepage mal geht, dann sieht man, dass auf einmal viel, viel mehr Zahlen da draufstehen, die eigentlich faktisch gar nicht sind. Ja, man hat so und so viele Niederlassungen, man ist so und so marktführend. Ja, also ich glaube, Gespräch für uns beide, so viele Niederlassungen habe ich noch nie gesehen. Nee, das ist richtig.
Vielleicht zählen die einzelnen Büros.
Ja, okay. und dann ist es halt so, ja, das, was du machst, ist das Geilste. Und es gibt nichts anderes. Und dafür gibt es, das muss man ja auch so sagen, und viele Struckis kennen das, dafür gibt es auch Workshops. Ja, also es werden Seminare damit gemacht, zu argumentieren, warum dein Unternehmen das Beste ist. Ja, so, und das ist ja schon das Paradoxe dabei. Ja, obwohl du eigentlich, du gehst dahin, du weißt, dass es ja nicht so ist, aber deine Aufgabe ist es ja mitzuspielen. Ne?
Mitzuspielen, das ist auch so ein Ding. Esther, du hast vorhin ein Stichwort gesagt, nämlich, dass einige Dinge sehr, sehr schade sind. Mit am meisten schade finde ich, dass du teilweise Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte lang im Strukturvertrieb häufig auch als Vorbild geführt wirst, dass alle dich loben, dich ehren, dich sagen, guck mal, so solltest du sein, das solltest du machen. Und dann in dem Moment, in dem du die Kündigung einreichst, heißt es plötzlich Loyalitätsbruch. Ja. Der hat eh nichts gerissen. Ja. Der war nicht erfolgreich, deswegen ist er gegangen. Der hat nicht mehr zu den Unternehmenswerten gepasst, ist gierig geworden und all die ganze Scheiße. Ja. Habt ihr da was mitbekommen, als ihr gegangen seid? Gab es da was über euch?
Also, wenn ich da jetzt von mir sprechen kann, tatsächlich erstmal gar nicht so, weil ich eher die ruhigere Person dann war. Ich wusste damit wahrscheinlich besser umzugehen als der Basti Jansen, weil er eher so der Typ ist, der dann auch schon mal stichelt. Deswegen aus meiner Richtung nicht. Aber da kann er gleich mehr zu sagen. Ich bekomme aber mittlerweile ein paar Sachen damit. Dass es dann zum Beispiel heißt, ja, ihr dreht jetzt TikTok-Videos, weil ihr verdient ja eh keine Kohle als Makler. Was halt total paradox ist, weil ich kann denen gerne meine Abrechnung zuschicken. Also ich verdiene schon den einen oder anderen Euro. Deutlich mehr übrigens als vorher und da kannte man ja auch schon die Abrechnung. Das war ja nicht ganz
schlimm. Jetzt vielleicht mal kurz an diesem Punkt. Zahlen, Daten, Fakten interessieren ja sehr viele Leute. Hatten wir ja vorhin schon. Was war dein höchster Monat im Strukturvertrieb? Ja. Und was war dein höchster Monat, seit du jetzt Makler bist?
Also mein höchster Monat im Strukturvertrieb war tatsächlich noch dieses Jahr gewesen. Das war aber auch glücklicher Umsatz. Das war eine sehr, sehr hohe Geschäftsführerversorgung. Das waren, glaube ich, in Summe auf der Abrechnung dann 15.000 Euro nur an diesem einen Vertrag. Mein höchster Monatsumsatz als Makler jetzt waren knapp 28.000 Euro.
Und das ist seit 1.7.
Und das erste, also die Abrechnung war letzten Monat gewesen. Ja.
Jansen, magst du vielleicht auch ein paar Zahlen droppen?
Ja, meine höchste Abrechnung war im alten Leben, ich glaube, 32.000. Aha. Und jetzt im Maklerbereich, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich, also in Immo-Umsatz mit Notarbeglaubigen und jetzt so schätzungsweise 100 plus ungefähr 50 Maklerumsatz, also 150.
Seit dem 1.7. jetzt?
Ja, genau. Also da sind ja noch andere, das war jetzt in einem Monat, also ich glaube in Summe über 200.
Ja, also das ist ja vielleicht auch schon mal ein sehr, sehr krasser Punkt, wo so innerhalb von 16 Jahren Strukturvertrieb, höchste Abrechnung 32, seit dem 1.7. Makler, die Schule mitgenommen, das Gelernte angewendet und quasi, ich sag immer, guck mal, als Makler kannst du eigentlich genau das machen, was du im Strukturvertrieb machst. Du kannst, wenn du Bock hast, genau die gleiche Schiene fahren und immer noch in Düsseldorf die Köhe runterlaufen, nur dass du halt mehr Provision kriegst.
Ja, genau so. Ja, ja. Ich will noch ergänzen dazu, weil das ist ja, wird ja dann in der Vergangenheit immer schön geschmückt, aber natürlich immer wird ja noch verprovisioniert, also geht sich ja nur um das, was abgewickelt ist. Ist jetzt nicht in einem Monat geflossen, in einem Monat waren es 57. Ja.
Ja, okay, ne, kann man auch mitleben. Ja. Okay, gut. Das heißt, ihr dreht die TikTok-Videos nicht, weil ihr kein Geld verdient.
Absolut nicht.
Wir drehen sie eigentlich, um noch mehr Geld zu machen.
Für alle, die es interessiert, TikTok-Kanal heißt Struckibude mit 2K. Hilarious Content, wirklich. Also ich lasse mich selber schlappen, wenn ich die ganzen Sachen sehe. Und die Jungs geben sich da wirklich, wirklich Mühe. Wo man auch sagen muss, so Videos zu drehen, kostet auch Zeit, kostet auch ein bisschen Mühe. Und wenn man da jetzt eher Umsatz schreiben könnte und das wichtiger wäre, dann würde es man wahrscheinlich nicht machen. Ne?
Und das Witzige ist natürlich, wir kriegen mittlerweile auch durch unseren alten Vertrieb Content-Vorschläge. Also mittlerweile Leute, die aktuell noch im Vertrieb angebunden sind, also bewusst sage ich aktuell, bringen uns Content-Vorschläge. Das ist ja schon das Verrückte. Ja? So, und da wird noch einiges kommen. Also wir haben noch vieles im Petto. Nur uns fehlt die Zeit aktuell. Ne? Und jetzt kommen wir zu dem Thema Zeit. Wir wollen natürlich nicht mehr so viel arbeiten wie vorher. Und dann muss man einfach ein bisschen gucken. Aber ja, wir versuchen natürlich, das so ein bisschen mit einem lustigen Beigeschmack aufzubauen. Viele sehen sich da wieder. Auch wir haben super viele aus anderen Strukturvertrieben, die sagen, ey, krass. Ja, also das ist wie ein Déjà-vu für mich, nur auf lustig. Ja, das ist krass.
Das muss ich hier nochmal erwähnen. Ne? Also ich hab diese Story, die ich gleich erzählen werde, nie persönlich erlebt. Aber das ist auch bei mir so hängen geblieben. Das ist auch krass. Das könntet ihr eigentlich auch mal in ein Content-Piece aufnehmen. Und zwar bei einer Telefonparty, beim Terminieren. Da wurde einer im Büro an die Heizung gekettet und er durfte erst wieder gehen, bis er seine, ich weiß nicht, 10 Termine oder irgendwas gelegt hat oder so. Wie gesagt, ich habe das nie live miterlebt, aber das habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, von einigen Vertrieben, ja, dass das gängige Praxis war.
Also ich kenne auch eine Geschichte, die war noch, muss man sagen, war in den 80er Jahren, das war noch in der HMI früher, da ist einer mit seinem Vertriebspartner sind die, früher hat man ja Telefonzellen telefoniert, muss man ja sagen, ja? Und der ist mit seinem Porsche vor die Telefonzelle, hat den Vertriebspartner in die Telefonzelle eingesperrt und hat sich mit dem Porsche vor die Türe gestellt und hat den dann quasi telefonieren lassen. Ja, also auch so ähnlich, er hat den nicht rausgelassen.
Ja, nee, das ist geil. Also da ein TikTok-Video darüber würde ich fühlen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee.
Ja. Ja. Okay, Jungs. Ihr seid ja jetzt aus dem Strukturvertrieb rausgekommen und ihr agiert jetzt nicht mehr nur als Sebastian Jansen und als Sebastian Esser, so wie es vorher war,
genau,
sondern ihr habt ja die FME Group gegründet. Das genau. GmbH, FME Group, FME GmbH.
Jetzt zum Ende des Jahres wird das so. Wir haben ja ein bisschen vorbereiten müssen. Wir sind ja zum 1. Juli offiziell aus dem alten Unternehmen. Wir wollten ja da auch compliance-technisch sauber sein.
Mhm. Ja.
Deswegen hat sich das alles ein bisschen gezogen. Wir mussten auch ein bisschen die Unternehmensstruktur eben nochmal, planen, wie wir das am besten gestalten. Und wird ja zum Ende des Jahres soweit sein. Genau.
Okay. Wofür steht denn FME?
Finance Made Easy. Ja. Kann man auch eine lustige Story dahinter erzählen. Ja? Also liebe Grüße gehen an unseren Vertriebspartner Tieren dran. Nicht so wie Tutti dran. Ja? Wir saßen damals mit unseren Führungskräften in der Runde und haben gesagt, wie soll eigentlich das Unternehmen heißen? Und es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Das wirst du wahrscheinlich am besten wissen. So, und wir saßen da und haben gesagt, das soll auf gar keinen Fall ein englischer Name werden. Das muss deutsch sein. Ja? So. Und wir hatten aber keine Ideen mehr für deutschen Namen. Und alles war schon vergeben. Und irgendwann mal saßen wir in der Runde, haben ein paar Vorschläge gehabt. Und dann sagte der Tien so, was wäre denn mit Finance Make Easy? Super, FME, geil. Ja, geile Story dahinter, finde ich total cool, smart. Ist zwar Englisch, aber okay. So,
fünf Tage später. FME ist ja Deutsch.
Ja, FME an sich, ja, genau. Und
HMI ist auch Deutsch.
Genau so, ja. Und dann, ich weiß nicht, fünf Tage später oder so, ist Finance Make Easy überhaupt grammatikalisch richtig? Ja, wir hatten schon ein Logo aufgebaut, alles. Ja. Und dann hat Gott sei Dank Tian seine Freundin, die eben Englisch sehr versiert ist, sagte, nein, das muss eigentlich Made heißen. Ja, und da mussten wir wieder alles ummodellieren und dann haben es dann auf Finance Made Easy umgebaut. Und genau, also das ist eigentlich der Hintergrund dahin.
Okay. Lass uns mal ein bisschen über Unternehmertum sprechen. Also es wird ja eine GmbH, ihr führt ja ein Unternehmen. Wie ist da bei euch jetzt aktuell der Plan? Ist das nach wie vor Umsatz und Partner, einfach möglichst viel rekrutieren und abarbeiten? Mhm. Oder habt ihr auch schon ein paar unternehmerische Herausforderungen, die ihr vorher im Strukturvertrieb nicht hattet? Und habt ihr vielleicht auch irgendwelche Benefits, die ihr vorher nicht hattet?
Ja, also ich kann dazu einfach sagen, ich weiß noch damals, als wir gerade gekündigt haben, haben wir uns danach in der Bäckerei getroffen mit Nico. Und hatten da schon mal ein bisschen gequatscht gehabt, wie er das so macht, einfach nur ausgetauscht. Und er hat gesagt, Jungs, wenn ihr irgendwann drüben seid, dann müsst ihr lernen, dass es kein Strukturvertrieb mehr ist. Und ich wusste gar nicht, was er von mir will. Also Jans und ich haben uns angeguckt, ja, lass den mal labern. Haben dann irgendwann auch einen Karrieretag gemacht. Mit 75 Leuten waren es, glaube ich, oder 72, auf jeden Fall über 70 Leute. Haben richtig Rambazamba gemacht und Leads und alles wird geil. Ja, bis uns dann aufgefallen ist, das ist doch eigentlich gar nicht das, was wir wollen, sondern das, was in unserem Kopf war. Und heute ist zumindest mein Plan, und wir ergänzen uns da ganz gut, denke ich, eher Leute aus der Branche rauszuholen, zu retten, ich nenne es jetzt einfach mal retten, ja, aus dem was Cooles zu formen, Unternehmer aus denen zu machen, richtige Unternehmer aus denen zu machen und da einfach eine kleine Umsatzbeteiligung von zu haben.
Okay. Ja. Lass uns mal auf den Punkt ein bisschen drauf rumreiten. Was ist ein richtiger Unternehmer? Weil jeder Strucki, der das Ganze hört, der fühlt sich als richtiger Unternehmer. Und Jansen, du vielleicht mit 16 Jahren Erfahrung, du hast ja den absolut direkten Vergleich. Mhm. Unternehmer in Anführungszeichen im Strukturvertrieb versus richtig Unternehmer mit eigener Firma. Mhm. Gibt es da Unterschiede?
Absolut, ja. Ein kleiner negativer oder kann auch positiver sein, du hast viel mehr Verantwortung. Ja? Also man hat viel, viel mehr Verantwortung für das, was man tut. Vorhin hat man das gegebenenfalls auch mal abschieben können. Aber jetzt muss man natürlich schon zweimal überlegen, geht man diesen Schritt auch? Macht man das so? Wie macht man das?
Gib mal ein Beispiel.
Incentives zum Beispiel. Wir hatten uns überlegt, Incentives zu machen für unseren Vertrieb, den wir mitgenommen haben, also der dann eben auch mit der Zeit dann mit den Kündigungsfristen zu uns kam. Den wollten wir natürlich auch nicht liegen lassen, ja, weil wir wollten denen die Möglichkeit geben, auch eben dann kurzfristig den 430F zu machen, auch von dem System zu leben. Incentives, betriebswirtschaftliche Sachen, einfach da Entscheidungen zu treffen, ob das mit einem gewissen Promillsatz, der ja nun mal ausgeschüttet wird, auch rechnerisch funktioniert. Ja, sowas zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Außendarstellung, auch ganz wichtig. Ja, wie gebe ich mich nach außen als Unternehmen? Was will ich überhaupt repräsentieren? Das ist ja alles vorher vorgegeben gewesen. Und das sind Entscheidungen, die du dann triffst, die dann auch nachhaltig dann doch schon auch eine gewisse Ausschlag oder eine gewisse Schlagkraft einfach haben. Ja?
Oder das haben sind. Können, wenn es richtig
ist. Oder haben können, genau.
Ja.
Ja, wen hole ich überhaupt ins Unternehmen rein? Das sind Dinge, die doch schon sehr, sehr entscheidend sind. Ja? Ja.
Also meine persönliche Erfahrung ist vor allem die, im Strukturvertrieb bist du, egal wie groß du wirst, einfach nur ein guter Vertriebler.
Ja.
Aber Unternehmer sein, da bist du noch ganz, 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 ganz weit von entfernt.
Ja, absolut.
Ja, und auch den Spruch, ja, Unternehmer ist, wer etwas unternimmt, habe ich auch schon ganz, ganz häufig gehört. Ja. Digga, fang mal an, Buchhaltung zu machen, fang mal an, Personalsuche zu machen, Leute einzustellen, Leuten Gehalt zu bezahlen. Mhm. Nicht Leute einzustellen, indem du sie rekrutierst und keine Sozialversicherung, keine Steuern, keine gar nichts für sie bezahlst, sondern einfach eine Verantwortung für die Mitarbeiter auch zu übernehmen. Also ich habe heute, ich glaube, 12 festangestellte Mitarbeiter und für jeden einzelnen von denen trage ich die Verantwortung. Weil wenn die Firma nicht performt, geht es auf meine Kosten, dass die Mitarbeiter ihre Miete nicht zahlen können. Und das ist so ein Punkt, wo in der Verantwortung ich sage, okay, guck mal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Seite, und das sind die schönen Dinge, du hast halt wirklich den vollen Gestaltungsspielraum, wie ich das empfinde. Du hast, wie du es gesagt hast, Außendarstellung. Was willst du repräsentieren? Du kannst dir deinen eigenen Ruf aufbauen und kein, ich sag's mal, wie es ist, Wichser von der Stadt nebenan, der plötzlich irgendwie anfängt, Leute über den Tisch zu ziehen und bei den Gesundheitsfragen bei der BU einfach überall Ja anzukreuzen, kann dir deinen Ruf versauen.
Ja.
So, wenn dein Ruf versaut ist, dann geht das halt auf deine Kappe.
Ja.
Und was ich sehr, 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 sehr spannend finde, jetzt gerade wirklich als Unternehmer, die Gestaltungsmöglichkeiten, die du hast, natürlich einkommenstechnisch, steuertechnisch, du kannst jetzt eine juristische Person gründen, eine GmbH, eine Holding drüber.
Genau.
Und du hast halt auch eine Perspektive, dass du irgendwann mal dieses Unternehmen, egal ob es durch den Bestand geht, verlassen kannst, weil deine Bestandsgröße so groß ist, dass die Einnahmen reichen, dass du nicht mehr auf der Kühe hin und her laufen musst zum Rekrutieren. Oder weil du halt so einen hohen Unternehmenswert aufgebaut hast, dass du einen Käufer findest, der dir gutes Geld für dieses Unternehmen bezahlt. Und das sind alles Mittel und Möglichkeiten, die du vorher halt nicht hattest.
Ja.
Also ich kenne auch ganz, ganz viele Vertriebler, auch in Ausschließlichkeitsvertrieben wie der DVAG oder so, die sagen, ja, aber bei uns, wir haben eine Face-Out-Regelung. Bei uns kannst du dann gehen und den Bestand irgendwie an die DVG oder an den Vertrieb XY oder wie sie nicht alle heißen, abgeben. Aber wenn es dann mal soweit ist, Pustekuchen.
Das ist Blödsinn, ja. Also wir haben selber auch bei uns DVGler jetzt und haben dadurch auch natürlich uns die Verträge auch mal angeschaut. Und man muss einfach faktisch sagen, es sind Handelsvertreterverträge. Wie zu fast allen anderen, würde ich jetzt mal sagen, Strukturvertrieben. Und dafür gibt es ein Handelsvertretergesetz. So, und da kann die DVG machen, was sie möchte. Natürlich kann sie ein bisschen das ummodellieren. Aber komm erstmal so weit. mach erstmal 40, 50 Jahre Strukturvertrieb, um dann eben das Ganze zu veräußern.
Ja, die bitterste Pille, die ich von anderen Vertrieblern auch weitergegeben bekommen habe, ist, machst du 40, 50 Jahre Strukturvertrieb, ja, dann willst du ins Rentenalter gehen und dann kommt der Vertrieb und sagt, nee, Verträge haben sich geändert, Regeln haben sich geändert, geht doch nicht mehr.
Ja.
Was machst du dann? Mit dem Anwalt dagegen vorgehen?
Ja. Also so war es ja bei mir allein schon jetzt seit 2015. Ich glaube, du hast bestimmt auch schon dreimal einen neuen Vertrag bekommen.
Ja,
ich würd, also vom Gefühl her. Kann auch zweimal gewesen sein. Ich habe auch 3-4 Mal einen neuen Vertrag in der Zeit unterschrieben. So, du bist ja gezwungen, den so anzunehmen. So, und die werden natürlich in der Regel nicht immer ins Positive verändert, sondern es werden vielleicht nur ein paar Regeln reingemacht, was ja auch gut ist in manchen Fällen. Aber mach erstmal 40 Jahre Strukturvertrieb. Ich kenne Leute, die das geschafft haben, und ich kenne keinen, der im Nachgang sagt, wow, positiv. Es gibt sicherlich welche, aber ich kenne keinen, der sagt, super, gut gewirkt.
Bei den meisten stelle ich mir das halt einfach so vor, du hast halt irgendwann auf deinem Weg so einen Point of No Return.
Ja.
So, du hast, es gibt eine Zeit, in der kannst du noch Rückzieher machen, in der kannst du noch einen Ausstieg machen, in der geht das noch. Mhm. Aber irgendwann im Laufe deines Lebens, irgendwann im Laufe deiner Vertriebskarriere, kommen so nach und nach Faktoren dazu, die den Ausstieg immer schwerer machen. Zum einen hast du natürlich eine Verantwortung dem Leben gegenüber. Du hast vielleicht Frau, Kinder, Familie. Du musst dafür sorgen, dass das Einkommen sicher ist. Und da kannst du nicht einfach sagen, ich mache jetzt einfach einen Neustart und das wird schon werden. Und die 24 Monate Kündigungsfrist, die werde ich schon irgendwie überbrücken.
Ja.
Das ist ja so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der komplette Kundenbestand. Also du hast ja dein Netzwerk irgendwie schon irgendwann komplett ausgegrast.
Ja.
Und dann gehst du ein riesiges Risiko ein, wenn du da rausgehst. Dann ein dritter Punkt, Haftung. Also auch ein Punkt, über den niemand spricht. Wenn du ein erfolgreicher Vertriebler in einem Strukturvertrieb bist, in den allermeisten zumindest, dann baust du ja mit einem großen Team, mit einem großen Umsatz auch eine gigantische Stornohaftung auf. Und das einfach aufzugeben, da kannst du auch nicht einfach irgendwann mal sagen, ich steige jetzt aus, ich mache jetzt Dixi-Klo-Verkäufer, weil dann hagelt es dir Storni rein, die jenseits von Gut und Böse sind. Und diesen Punkt, den habe ich in diesem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, aber ich möchte ihn nochmal erwähnen, weil ich ihn so krass finde. Jetzt machst du mal 40 Jahre Strukturvertrieb, hast Familie, hast Frau, Kinder und jetzt kommt so, dass du ungeplant verstirbst. Oh. Der Strukturvertrieb erbt die ganzen Folgeprovisionen, die Verträge, alles, was du eingearbeitet hast, die ganzen Partner, die ganzen Einnahmen. Deine Familie erbt die Stornohaftung.
Genau.
Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, hey, spätestens wenn ich diese Info habe, spätestens wenn ich das weiß, würde ich dann nicht mehr weitergehen.
Ja. Aber das Verrückte ist, selbst dafür gibt es ja wieder Leitfäden. Wie kannst du das gegenargumentieren?
Wie kannst du das
gegenargumentieren?
Nein, aber... Da bin ich jetzt mal gespannt, wie man das
gegenargumentieren kann. Die Führungskräfte versuchen das natürlich ein bisschen mit dem Positiven zu überwiegen. Ja, Plus-Minus-Liste. Zu sagen, okay, was ist denn da Gegensatz dann halt viel Positiveres? Und dann wird oftmals argumentiert, ja, wenn du darauf angewiesen bist und bist zu dem Zeitpunkt noch kein Millionär, dann hast du da sowieso alles falsch gemacht. Solche Sachen, ja, das sind ja, die klassischen Floskeln.
Ja, ja.
So, das ist halt das Verrückte daran und ich bin da voll bei dir und wenn ich ehrlich bin, bin ich auf diese Geschichte tatsächlich das erste Mal auch nur durch deinen Podcast gekommen.
Ja, macht sich ja auch keiner Gedanken drum, sagt dir auch keiner.
Ja.
Ich habe auch, als ich das erste Mal gehört habe, bin ich von aus den Wolken gefallen, aus den Socken gehauen worden, vom Stuhl gefallen, keine Ahnung.
Ja.
Also ich dachte mir erstmal so, Alter, krass. Und dann habe ich auch erstmal meinen Anwalt angerufen, mit ihm drüber gesprochen, ein paar Leute gefragt, ist das so? Und die definitionsgemäße Aussage war, eine Provision ist nichts anderes als ein Darlehen, was nicht ausgezahlt wird. Und Darlehen sind zurückzuzahlen.
Ja.
Punkt.
Ganz genau.
Ja. Und das ist halt so ein heftiger, also das ist finde ich persönlich die größte Schattenseite im Strukturvertrieb.
Ja.
Weil wenn es ein bisschen blöd läuft, dann hast du halt nicht nur dich, sondern auch deine Familie komplett in die Scheiße geritten.
Ja.
Ja. Als Makler hast du das natürlich nicht, weil wenn du jetzt halt irgendwann deine GmbH hast, dann musst du es eigentlich nur so sorgen. Ist ein sehr guter Kumpel von mir, der hat es so gemacht, der ist auch ein großer Makler, hat eine GmbH, der sagt, ich habe einen Ordner. Der trägt die Überschrift, das musst du tun, wenn ich versterbe. Den hat er seiner Frau gegeben. Der Bestand läuft ja immer noch in die GmbH, juristische Person kann nicht sterben,
genau.
Bestandsprovisionen fließen da immer noch. Dann musst du da nur noch jemanden reinsetzen, der das halbwegs vernünftig am Leben erhält, als angestellten Geschäftsführer. Und dann hast du ein Erbe hinterlassen.
Genau.
Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ne?
Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir, also ein ganz großer Grund dessen mit der Maklerschaft, weil wir einfach gesagt haben, wir haben in der Vergangenheit schon einen extrem großen Bestand aufgebaut und eigentlich gehört der faktisch nicht uns.
Ja. Ja. Auch wenn uns das suggeriert wurde.
Ja, genau.
Also uns wurde ja gesagt, hier sind eure Kunden und nicht wie in anderen Strukturvertrieben, dass es dem Unternehmen gehört. Und das ist faktisch falsch.
Jetzt, pass auf, heftigster Punkt, den ich zu diesem Punkt gehört habe, war, auf einem Seminar von einem Strukturvertrieb, den Namen sage ich jetzt mal nicht, aber da habe ich diese Frage dem referierenden Freund gestellt, so, hey, wem gehören die Kunden? Auf Papier gehören sie natürlich dem Unternehmen, aber jetzt mal ganz ehrlich, emotional gesehen ist das doch dein Kunde. Und wenn du dem Kunden sagst, ja, ich mache jetzt was anderes, dann geht er doch mit. Ja klar, geht er mit, aber dann kriegst du halt eine Abmahnung nach der anderen, und das ist dann wieder jenseits von Gut und Böse.
Ja, das ist genau das wieder. Ja.
Es wird sich die Welt halt so gedreht, wie es nachher passt. Und das ist auch ein Tipp von mir draußen. Egal in welchem Strukturvertrieb ihr seid, lasst euch alles schriftlich geben und glaubt nicht dem Gesagten. Weil viele, und davon ein Teil, der jetzt gerade zu uns rüberkommt, den wir abgeworben haben schon, der dachte halt wirklich, wenn er später in Rente geht, ist er reich, weil er gibt den Bestand an den Vertrieb ab.
Ja.
Und die geben da richtig Kohle. Aber es ist ja nicht so, nur weil es gesagt wird. Also das schon...
Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Ganz, ganz viel wird mit Märchen, sage ich mal, aufrechterhalten. Mit, bildlich gesprochen, die wird eine Karotte hingehalten und du läufst da hinterher, aber die Karotte wirst du nie erreichen.
Ja.
Das ist so mit
das Traurigste. Jetzt hast du es halt selber in der Hand.
Ja.
Du kannst, und ich bin mir auch sicher, du kannst ja als Makler untergehen. Keine Frage.
Das ist jetzt, also,
wenn du unternehmerisch einfach ein Idiot bist, dann wirst du es auch als Makler nicht schaffen.
Ja.
Und die Kunden kommen dir auch als Makler nicht zugeflogen, wobei das halb nur wahr ist, weil... über die Leads, würde ich sagen, komme ich schon ein bisschen zugeflogen, aber wenn du einfach unternehmerisch nicht gut bist, dann funktioniert es auch als Makler nicht.
Nee, ganz
aber
klar.
Aber du hast es halt selbst in der Hand und das hast du im Strukturvertrieb nicht.
Nee, aber natürlich muss man logischen Menschenverstand haben und natürlich hast du auch als Makler ein unternehmerisches Risiko. Es ist ja nicht so, dass die Welt jetzt plötzlich nur noch Frieden, Freude, Eierkuchen ist, aber ich würde sagen, es ist leichter.
Ja.
Und das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, wie du schon gesagt hast, es ist leichter, an Kunden zu kommen. Es ist leichter, Einkommen aufzubauen. Es ist aus meiner persönlichen Sicht leichter, ein gepflegtes, ausgewogenes Leben zu führen, wo du auch mal auf Familienleben achten kannst. Und was ich so gar nicht fühle, ist dieses Verteufelung, ja, wenn du Makler bist, bist du alleine. Wenn du Makler bist, bist du mit einem Bein im Knast. Wenn du Makler bist, hast du unser tolles Programm nicht mehr. Wenn du Makler bist, musst du deine IT selber gestalten und was weiß ich nicht was da Leute die ganze Zeit quatschen. Das fühle ich nicht. Das fühle ich überhaupt nicht.
Ich auch nicht, weil wenn wir mal ehrlich sind, man muss ja einfach mal gucken, wie läuft es denn in einem klassischen Strukturvertrieb ab? Das ist so meine Meinung. Also auch das, was ich die letzten Jahre miterlebt habe, ist, vielleicht 20% haben überhaupt die Berechtigung, eigentlich wirklich Umsatz zu produzieren. Also das heißt, mal den Schein zu haben, 34D zu haben. Ich kümmere mich ziemlich dazu. Ich habe erst nach 10 Jahren ND gemacht. Weil es einfach nie benötigt wurde, bis irgendwann mal dann klar war, okay, du musst ihn machen. Aber wenn man so sieht, wir haben teilweise aktiv 80 Leute gehabt, das darf man gar nicht so laut sagen, aber da hatte eigentlich faktisch keiner den D, außer wir. So, und dann zu suggerieren, letztendlich Haftung, wie auch immer, das ist ja das Dümmste, was man jemandem sagen kann. Weil am Ende des Tages lassen die Leute da draußen rumrennen mit dem Thema, ja, du hast keine Haftung, aber derjenige, der letztendlich geschädigt ist, ist eigentlich an sich der Kunde.
Ja,
weil Leute rumlaufen, die keine Ahnung haben, keine fachliche Expertise haben.
Ja, das ist auch super, super krass. Auch da gibt es, wie nennt man die, Mitbewerber.
Ja, genau.
Ne? Mit einem habe ich ja schon mal einen Podcast aufgenommen, Sascha Rabe. Und ein anderer, der auch ganz, ganz laut auf Social Media schreit, Tim Wolf, die sagen immer, ja, bei uns wirst du ausgebildet und die Ausbildung ist das Wichtigste, was du haben kannst und die unbetreute Beratung durch ein, was weiß ich, Online-Portal, das ist der schlimmste Feind und so. Naja, was für Ausbildung hat er? Die Leute haben nicht mal einen richtigen D in den vielen Fällen.
Das stimmt.
Ganz, ganz häufig erlebe ich das, dass Leute aus dem Strukturvertrieb, wo du keinen D hast, gibt ja auch viele, wo du einen D hast, dass sie rauskommen, dass sie erstmal maximal überfordert sind, wenn sie in der IHK-Prüfung schreiben müssen. Viele fallen auch durch beim ersten Durchlauf, obwohl sie das schon seit Jahren machen. Und das ist tatsächlich krass, weil das ist, wie du sagst, das ist eigentlich im schlimmsten Fall ein Schaden am Kunden.
Also genau. Man muss ja auch sagen, wenn man das jetzt mal diese Aussage nimmt, hat der Tim Wolf da wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Wenn wir jetzt den normalen, also sagen wir mal, ich hätte gekündigt und ich habe mich bei irgendeinem Maklerpool angebunden oder mir Einzelanbindungen geholt, dann hätte ich auch keinen Plan gehabt, wie funktioniert das jetzt alles. Ja. Aber wenn ich ja in ein funktionierendes Netzwerk komme, wie es mit euch ist, wie es mit Sam ist, wie es mit der Fondsfinanz ist, dann habe ich diese ganzen Schulungen auch nur besser, weil ich direkt die geilen Produkte noch dahinter habe.
Ja.
Und auch wenn ich in einem schlechten Strukturvertrieb war, wo das mit dem 34D vielleicht nicht so gut gemacht worden ist, wie es sein sollte. Es gibt auch Vertriebe, die machen das richtig geil.
Ja.
Dann kann ich bei der Vfinanz diesen 34D machen, FI und wie sie alle heißen. Und ich habe ja den Vergleich zwischen Strukturvertrieb und jetzt Maklerschaft mit der Vfinanz. Und schulungsmäßig würde ich sogar sagen, dass es hier besser ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also was man nicht unter den Teppich kehren darf, ist, was ich finde, was Strukturvertriebe exzellent machen, ist eine vertriebliche Ausbildung. Also exzellent, weil da gibt es Leute, die sich Makler schimpfen. Das ist vertrieblich eine komplette Katastrophe.
Ja.
Und auch wenn im Strukturvertrieb ganz, ganz häufig wichtige Dinge wie eine Online-Präsenz, wie Social Media, wie zum Beispiel ein eigener Podcast oder sowas komplett verboten wird, lernst du trotzdem irgendwie dich mit deinen Mitteln wie deiner Netzwerkliste, deiner, was weiß ich, Fußgängerzone oder so irgendwie durchzuschlagen.
Mhm.
Also vertrieblich die Ausbildung, gebe ich einen Punkt, ja, ist wichtig. Und in manchen Strukturvertrieben, die als schlecht angesehen werden, sogar besser als in anderen, die sich für gut halten.
Ja. Total. Wir haben ja selber das Beispiel jetzt, wir haben Leute von der DVG angebunden, da ist es halt nur mal Fakt, dass die keinen richtigen D haben, kann man ja so sagen.
Ja.
Die müssen jetzt erstmal in den D gehen bei uns. So. Das heißt, die gelten bei uns rein rechtlich erstmal als Tippgeber. Ja, so. Dann haben wir wieder eine recht große Mannschaft jetzt, die in Zukunft für uns tätig sein wird. So circa 20 Leute aus dem Vertrieb. Da haben von 20 wie viel ein D?
19
ein D.
Ja,
also,
das ist wieder geil.
Und da sind nicht alle Hauptberufler.
Nee.
Da sind nur, glaube ich, 3 oder 4 Hauptberufler. Der Rest ist als Nebenberufler. Das heißt, die Nebenberufler werden direkt gebrieft, ein D zu machen. Und das finde ich geil.
Ja. Also das ist schon geil in meinem Vertrieb, definitiv.
Definitiv, ja.
Okay. Sprechen wir doch mal über Kundenakquise und Vertrieb. Wir hatten es ja am Anfang von Telefonbuch über Zettel auf Parkplätzen verteilen bis auf der Straße Leute anquatschen mit, wie hattest du genannt, Fremdkontakte oder was war's?
Die Späterkontakte.
Ja, war ja alles dabei.
Ja.
Jetzt habt ihr ja bei uns, darf ich auch so offen sagen, ihr seid ja auch ein Lead-Projekt mit uns mit dabei und habt das jetzt von vorne mal miterlebt. Wie ist denn das so?
Anfänglich war es sehr neu. Ich kannte es ja gar nicht. Also doch, eigentlich ja. Ich habe im Vorhinein auch mal ungefähr ein halbes Jahr mit Minico ein Lead-Projekt gemacht, im alten Unternehmen. Das war auch nicht so 100% erwünscht. Da habe ich so ein bisschen schon Einblick bekommen. Da ging es aber hauptsächlich ums Recruiting. Und jetzt eben mal so in der Kundenakquise. Ich war gar nicht, also ich wusste erstmal gar nicht, was ich damit anfangen soll, dass ich auf einmal Kundenanfragen bekomme. Also früher war es immer so, man musste Kunden suchen und auf einmal kriegt man jeden Tag Kundenanfragen in seinen Terminkalender geblockt. Teilweise war es so, im ersten Monat, da hatten wir am Tag 10, 12, 13 Termine zu.
Ja.
Ich hatte gar keine Aufgaben mehr, die ich machen konnte außerhalb dessen. Völlig verrückt, ja. Also, dass Menschen auf einen zukommen, die sagen, ey, bitte berate mich. Das finde ich total geil, ja. Also, das ist wirklich, so kennt man ja immer, hey, lass uns mal einen Termin machen, ich muss dir zeigen, was ich neu beruflich mache, bla, bla, bla. So melden sich die Leute und sagen, ich möchte von dir beraten werden, wie ich meinen Gesundheitsschutz eben verbessern kann, welche Krankenversicherung ich brauche, wie ich ein Vermögen aufbauen kann, wie ich Vermieter werden kann. Und, also, ich muss sagen, heutzutage, würde ich jetzt sagen, und ich hatte letzte Woche auch ein Gespräch mit einem Vertriebler, dass dieses System nicht mehr wegzudenken ist.
Ja. Also, ich sag euch, wie es ist. Also erstmal beruhigt das den Kopf natürlich, weil du keine schlaflosen Nächte mehr hast. Wo kriege ich morgen den neuesten Kunden her? Man muss fairerweise sagen, dass ich aber gerade sehr viel zu tun habe, weil ich viele Firmentermine gerade habe und deswegen das Lead-Projekt am Anfang viel gemacht habe, um mich da reinzufinden, das meinen Leuten weiterzugeben, aber wie du weißt, gerade nicht so viel da drin bin. Aber ich jetzt einfach mit so einem I don't give a fuck, wenn ich neue Leute kennenlerne, stelle ich mich nicht vor als Versicherungstyp und wie auch immer. Und ich schwör's, also das könnt ihr mir glauben oder nicht, aber früher war es immer richtig schwer, die Leute zu überzeugen. Und mit der Einstellung kommen die Leute auf mich zu und sagen, kannst du mal gucken und wie auch immer. Und nicht so dieses, ich zwinge die dahin, bis ich gucken darf. Und das hat sich schon krass. Und ich glaube einfach, weil es auftreten und es gibt ja auch so ein Gesetz der Anziehung und Antenne auf dem Kopf. Und ich glaube ja ein bisschen auch daran und das ist so.
Ja.
Und ich muss sagen, die Lead-Projekte funktionieren. Wir haben jetzt gerade natürlich, weil ich viel mit den Firmen zu tun habe, ist das einfach für mich gerade lukrativer, was monetär angeht. Aber das wird auch jetzt wieder ein Ende haben. Und sobald das da ist, haue ich wieder voll in die Lead-Projekte rein. Und meine Leute, und das ist mir eigentlich viel wichtiger als ich selber, weil vorher habe ich es auch selber auf die Kette bekommen. Aber meine Leute verdienen alle Geld. Ja. Und das ist das Wichtige.
Was man dazu sagen muss, und das ist halt immer auch aus dieser Unternehmerbrille gesehen oder auch generell, wenn man so die Branche betrachtet, sage ich immer, es gibt so drei Typen von Menschen. Ne? Einmal einer, der ist gar nicht dafür geeignet, da wirst du mir recht geben. Das sind einfach viele Menschen, die sind nicht für diese Branche geeignet. So, und die muss man auch nicht in solche Systeme reinzwingen. Ne? Die sollen was anderes gut machen. So, und dann gibt es aber zwei Typen, die ich in dieser Branche sehe. Zwar, beide können super fachlich drauf sein. Wirklich. Egal welche Scheine oder nicht. Einer davon ist der klassische Netzwerker, der kann richtig gut Netzwerkarbeit machen. Der überlebt auch in solchen Vertrieben, weil er immer wieder produziert. Vielleicht für die Hälfte des Geldes, aber er würde über Jahre hinweg Umsatz produzieren. So. Ich zum Beispiel würde mich dazu zählen, weil ich das über Jahre hinweg gut kann. So. Ich kenne aber auch diesen zweiten Part, und zwar die meistens nicht mal länger als 3, 4, 5 Jahre im Strukturvertrieb überleben. Und zwar die wirklich fachlich gut sind, die Bock haben, aber es nicht schaffen, Netzwerke aufzubauen, die es nicht schaffen, kontinuierlich Empfehlungen zu bekommen, kontinuierlich Geld zu verdienen. Und für diese zwei Leute wollten wir eine Plattform schaffen, in der wir mit der Kooperation mit euch es hinkriegen, zum einen zu sagen, hey, ihr könnt über die FME Umsatz produzieren, wie ihr ihn kennt, einen Bestand aufbauen, ohne Kooperation eben mit euren Lead-Systemen, beispielsweise wie mit Finanzsoldat, zu sagen, hey, du bist kein guter Netzwerkarbeiter, du bist aber ein richtig cooler Typ und der auch richtig vertrieblich gut drauf ist oder auch fachlich, und du gehst ins Lead-Projekt, ja, und generierst darüber Kunden. Und das macht's alles viel einfacher. Für uns zum einen, aber auch für die Leute, die einfach sagen, geil, cool, ich finde das total fair, ja, zu sagen, mir gibt jemand Kontakt, ich muss die abarbeiten. Vielleicht ein bisschen für weniger Geld, aber dafür einfach sicher.
Ja, sicher. Also lass mal ein bisschen über Leads sprechen, weil ganz, ganz viele Leute, die hier im Strukturvertrieb sind und zuhören, die kriegen ja immer wieder gesagt, das mit den Leads funktioniert nicht. Wenn das mit den Leads funktionieren würde, würde ja unser Vertrieb das ja schon lange machen. Und bei Online-Kunden, bei Leads, da hast du ja eine viel, viel höhere Stornoquote und die sind viel, viel schwerer zu gewinnen. Und du sitzt mit dem Kunden nicht am Tisch, nur über den Bildschirm, und da kriegst du ja nichts verkauft. Was ist denn die Realität? Was ist eure Erfahrung?
Also erstmal durch die Lead-Beratung haben wir selber auf unsere Arbeitsweise auf ca. 80% Digitalisierung umgestellt. Also das muss man einfach fairerweise sagen. Also wir haben auch viele in unserem Umkreis Partner, aber das meiste läuft digitalisiert ab. Auch geschuldet dem Lead-System, weil wir gesagt haben, es funktioniert doch. Ja, also warum sollen wir die Leute quälen, dass sie 40 Kilometer zu uns fahren? Es geht doch. Und ja, also ich kann auf jeden Fall eins sagen, das Lead-System funktioniert. Es hat natürlich seine Quoten, wie mit allem im Leben, auch im Vertrieb. Natürlich sind die Quoten schlechter als in Netzwerkarbeit, ja, aber so what? Ja, man muss einfach dazu sagen, es geht sich auch darum, welche Schlagkraft ich dahinter bekomme. Ne? Ja. Und wenn ich am Ende des Tages 10 Kundenanfragen bekomme und ich habe aus diesen 10 Kundenanfragen 2 bis 3 Kunden, die ich eben generiere, ja, dann habe ich viel mehr als die meisten da draußen.
Ja, aber dafür bist du nicht irgendwie 40 Kilometer gefahren, bist du nicht im Stau gestanden. Genau. Ich habe das auch schon häufig erlebt, vor Ort Termin ausgemacht, hingefahren, keiner da. Weißt du, diese ganze Scheiße hast du nicht. Ja. Also ich finde, in der Lead-Arbeit und in der Online-Arbeit, wenn du es gut machst, sind deine Quoten gut, wenn du hinterher bist, wenn du Vertrieb machst. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gesagt werden muss, weil viele Leute, die in die Lead-Beratung kommen, die erwarten, dass der Kunde sich einloggt und sagt, ich will eine BU bei der, was weiß ich, Armenia, oder okay, wahrscheinlich nicht, aber bei halt irgendeinem anderen Laden, ja, ich will eine Altersvorsorge bei der Bayerischen, ich will Sachversicherung hier und da, und eine PKV will ich bei der Hallischen, und wo darf ich bitte unterschreiben? Das ist ja die Vorstellung, die viele Leute in der Lead-Beratung haben. Aber dass man da wirklich noch Vertrieb machen muss, dass man hinterher sein muss, dass man anrufen muss, dass man Follow-up machen muss, und dass man da auch seine Herausforderungen hat, sieht man nicht. Aber ich finde, diese Herausforderungen in der Lead-Beratung sind viel, viel angenehmer, als wenn du saufen gehen musst, um neue Leute kennenzulernen, als wenn du durch die Kö laufen musst, um Leute anzuquatschen und Kunden und Partner zu generieren, als wenn du dich 4 Stunden in Stau stellen musst, damit du irgendwie eine Haftpflichtversicherung verkaufen kannst. Wisst ihr, was ich meine?
Kannst ja trotzdem machen, wenn es dir Spaß macht, aber du hast trotzdem nicht mehr den Druck, sie gewinnen zu müssen dann, weil du einfach dann die Lead-Möglichkeit hast. Yeah. Und Jansen hat schon recht, klar ist das eine Quotensache, aber selbst wenn die Quoten noch viel schlechter wären, als sie sind, und die Quoten sind verdammt gut, selbst wenn ich nur von 25 Anrufen einen Kunden bekommen würde, dann hätte ich mit diesem einen Kunden wahrscheinlich schon mehr gewonnen als 90% der Einser und Zweier, die in Strukturvertrieben rumlaufen.
Ja.
Und das wäre jetzt total schlecht gerechnet. Also man macht locker und das auf entspannt einen Kunden eher am Tag, wenn man das...
Und das Ding ist, wie gesagt, das ist am Laptop und wenn dir ein Termin ausfällt, denke, dann klappst du den Laptop zu und machst halt irgendwas effektiv Produktives, was dich halt vorwärts bringt. TikTok-Videos zum Beispiel.
Ja, richtig. Weil das ist jetzt zum Beispiel auch ein Erfahrungswert. Ja? Wir hatten am Anfang ja gar keine Ahnung von Lead-Beratung und ich weißt du ja selber, am Anfang habe ich eine Stunde gebraucht, irgendwann mal bin ich dann auf 35 Minuten im Gespräch gewesen, habe das also optimiert und habe dann irgendwann mal auch meinen Kalender auf 45 Minuten takten können. So, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ein Termin mal ausfällt. Hatte ich ja auch. Es gab mal einen Tag, da hatten wir 6 Termine, davon haben nur 2 stattgefunden. Aber wenn die dann einfach in 45-Minuten-Takt sind, kannst du so viel währenddessen machen und so viel abarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich mich da aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, wenn jemand aus einem Vertrieb kommt, der halbwegs gut ist, der sagt, hey, ich verstehe, dass man über Quoten arbeiten muss und ich verstehe, dass ich mich in eine gewisse Sache einarbeiten muss und der konstant arbeitet, kann er locker in einer Maklerschaft über Lead-Projekte auf jeden Fall 5-stellig verdienen.
Also das ist locker. Also ich sage ja, unsere besten Jungs, die schreiben alleine als Ein-Mann-Armee, vielleicht mit 1 oder 2 Assistenten, ihre 1-2 Millionen BWS im Monat.
Genau, so sieht's aus. Ja.
Aber du brauchst ein bisschen, bis du da hinkommst. Genau. Du brauchst auch deine Routine, du brauchst auch deinen Workflow, du brauchst auch die Handgriffe, die müssen sitzen. Ja. Wenn du unorganisiert bist, läuft das halt auch nicht.
Ja.
Aber selbst die, ich nenne sie mal, Schwächeren, die nicht so organisiert sind, die schreiben immer noch ihre 300.000-400.000 im Monat.
Ja.
Und das ist das, was für uns, aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal, eine schlechte Quote ist. Das ist im Strukturvertrieb, da wirst du dafür gefeiert.
Absolut.
Da bist du ein Macher.
Ja. Ich sag dir ehrlich, die ersten Wochen haben wir gar nicht drauf geachtet, weil wir einfach produziert haben. Und irgendwann mal sitzen wir da und sagen, okay, was wäre das denn in unserem alten Vertrieb? Wir sind aus allen Wolken vergefallen. Ja, muss man einfach sagen, weil das waren Umsätze, die haben wir so nie produziert. Und wenn wir die heute so aufdecken würden, dann wären wir mit Abstand die beste Vertriebseinheit im Unternehmen. Mit Abstand.
Ja.
Das nimmt man ja so gar nicht wahr. Und man muss dazu sagen, wir kennen die Zahlen aus dem alten Unternehmen. Also wir haben ja gute Kontakte noch da rein, deswegen können wir das auch so sagen. Aber im Grunde genommen, das ist halt das Thema. Und ich für auch das Gefühl, dass das mehr ankommt mittlerweile, auch durch den Podcast. Also es ist schon so, dass auch viele Leute, mit denen wir sprechen, kennen deinen Podcast. Das spricht auch für dich. Deswegen ist es auch, würde ich sagen, eine Ehre, dann auch da angefragt worden zu sein, weil ich einfach glaube, dass der extrem hilfreich ist für Menschen, die einfach noch etwas unschlüssig sind. Im Übrigen nicht nur für Struckis, sondern auch für Ausschließlichkeitsvertreter.
Ja,
voll. Ja, genauso wichtig.
Voll.
Weil es sind auch HGBler.
Ja, es ist, wie es ist, tatsächlich, ja. Also auch da kannst du einiges für dich mitnehmen, auch als Ausschließlichkeitsagent, wenn du hier zuhörst, für dich herzlich eingeladen, wir können auch mal ein Gespräch führen und drüber schauen, wie du in der Marktwirtschaft Geld verdienen kannst. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen bei diesem Thema Leads bleiben. Ne? Weil, wie du es gesagt hast, wenn du dich ein bisschen anstrengst, kannst du, ohne dein Homeoffice zu verlassen, ohne irgendwelche hohen Kosten für Büro oder sonst irgendwas zu haben, kannst du locker auf entspannte Rino mit 4 Stunden Arbeit am Tag 5-stellig verdienen.
Ja.
So, das geht. So. Was allerdings ganz, ganz, ganz wichtig in dieser ganzen Geschichte ist, dass du halt Vertrieb machst. Quoten kennst, wie du schon gesagt hast. Und allem voran, dass du auch dich selbst optimierst.
Mhm.
Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die zu mir ins Lead-Projekt kommen, sei es jetzt Absicherungsgruppe, sei es Finanzsoldat oder generell einfach in ein Lead-Projekt einsteigen, die glauben, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben, was ihre Beratungsprozesse angeht. Und wenn du denen dann erstmal sagen musst, nee, Digga, dein Erstgespräch geht nicht 1,5 Stunden, du machst es in 30 Minuten, das reicht, dann ist schon ein bisschen eine Umstellung dahinter.
War für mich auch so, ja. In Lead-Gesprächen geht es einfach um Effektivität. Es muss knackig rüberkommen bei der Person, die den Nutzen von dir haben möchte. Und das musst du natürlich dann so bauen, dass das oder so gestalten, dass die Person einfach sagt, hey, okay, habe ich verstanden.
Ja, genau. Gut. Was noch ein wichtiger Punkt ist, wie ich finde, ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut, dass man das irgendwie gewissermaßen nachhaltig macht und dass man best case etwas aufbaut, wo man später weniger arbeiten muss und nicht die ganze Zeit am Rotieren ist. Diese goldene Hamsterrad, was wir auch vorher darüber gesprochen haben. Meine Beobachtung ist, dass du halt im Strukturvertrieb, egal wie viel Netzwerkarbeit du machst, egal wie viel Akquisearbeit du machst, egal wie viel du machst, du bist halt immer auf Neuabschlüsse angewiesen. BP fließt ja so gut wie gar nicht, in vielen Fällen. Und du beginnst halt jeden Monat bei Null. Du
beginnst halt jeden Monat bei null. So. Was ich geil finde, ist, wenn du dir einen Online-Auftritt aufbaust, sei es jetzt über einen TikTok-Kanal, über einen Podcast oder wie auch immer, und das Ganze nachhaltig durchziehst, 1, 2, 3 Jahre, kommen plötzlich Leute auf dich zu und sagen, hey, können wir das auch mal zusammen anschauen? So, ohne, dass du dich dafür anstrengen musst. Habt ihr da auch gewisse Bemühungen, die ihr da macht, online, seit ihr jetzt aus dem Vertrieb rausgekommen seid, außer jetzt eurem TikTok-Kanal?
Also ich kann dir sagen, also seitdem ich jetzt seit 1.7. freier Makler bin, habe ich in Summe jetzt 24 hauptberufliche Menschen aus verschiedenen Vertrieben. Das ist nicht ein Stamm, den ich rekrutiert habe. Also 2 aus der Ausschließlichkeit, aber auch getrennt voneinander. Einen von einem der größten Strukturvertriebe und die anderen von dem, Mutterkonzern des großen Vertriebs. Also das sind schon große Dinger. Und die Leute sind aber auf mich zugekommen. Einfach nur aufgrund der Posts und Sachen, die ich dann teile, die auch du dann ab und zu mal hast. Und ich habe es in 8 Jahren Strukturvertrieb nicht geschafft, 23 hauptberufliche Leute mit 34D und wirklich Millionen umsetzen. Also die eine Agentur davon schreibt knapp 3 Millionen Sach im Jahr an Volumen und die andere, glaube ich, die Hälfte, also 1,5. Plus halt die ganzen Strukturvertriebe, die wir da jetzt noch angebunden haben oder die Struckis. Das ist brutal. Damit wäre ich jetzt im alten Unternehmen wahrscheinlich Gott.
Das ist auch noch so ein Effizienzthema, ne? Also was Strukturvertriebe ja richtig, richtig gut können und dafür Lob und Anerkennung und hoffentlich hört es nie auf, ist, dass die Leute von der Straße holen und sie ins Business reinholen. Ne? Mhm. Also die machen aus jemandem, der nichts auf dem Kasten hat, bilden sie jemanden aus. Ja. So. Ist geil, wenn man die Geduld, die Zeit und die Nerven dafür hat. So, Jansen, du kannst das ja vielleicht sagen, Partnerausbildung, hast ja Erfahrung drin. Wie lange dauert das im Schnitt, wenn du jemanden von null, der nicht weiß, wie man eine Versicherung verkauft, zu jemanden hinführen willst, der eigenständig Umsatz schreibt?
Ist natürlich personabhängig, aber also ich sag mal, ich würde jetzt sagen, unser Schnitt, dass man einigermaßen alleine lassen kann, auf jeden Fall 12 Monate. So. Und dann muss man aber intensiv arbeiten.
Genau, tendenziell, ich hätte es gesagt, bei den schnellen 6.
Genau.
Ne, wenn es im Durchschnitt, sagen wir mal 12, teilweise sogar länger.
Genau.
So, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass du mal 12 Monate mit diesem Menschen Aufwand hast, der zusätzlich zu deinem eigenen Scheiß, den du machst, noch dazukommt und nicht richtig Geld verdienst.
Genau so.
Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dadurch, dass du halt wirklich eine geile Positionierung, eine geile Dienstleistung anbietest, sei es jetzt ein Coaching, wie man ein eigenes Unternehmen aufbaut, sei es jetzt Leadberatung, sei es jetzt ein eigener Online-Auftritt, wie auch immer, dass du halt wirklich schon Leute zu dir holen kannst, die schon fertig ausgebildet sind, die was können, die was drauf haben. Und die laufen in der Regel nach 6 bis 8 Wochen.
Genau, ja. Da gibt es natürlich so ein bisschen eine kleine Philosophieanpassung, das ist klar. Das heißt also, jeder Vertrieb wird ja auch anders geschult in der Form. Das heißt, jeder hat seine eigene Meinung zu bestimmten Produkten. Wir haben ein paar Leute, die kamen ran und haben viele auch Basis und Riester verkauft. Ja. Da kann man verhalten von dem, was man möchte. Wir haben eine andere Philosophie. Wir nähern uns aber schon an. Liebe Grüße an die Leute. Ja. Also wir nähern uns schon an und das finde ich wichtig. Aber die können schon was. Ja. Das sind richtig gute Typen. Im Grunde genommen ist es genauso schon, wie du sagst, ja?
Absolut. Das ist das Ding, was ich mir schon seit Jahren denke und wo ich jeden Strucki auch damit konfrontiere. Also wenn du in dem geilsten Laden bist, den es auf diesem Planeten gibt, warum stehen da nicht Leute, die ein 34D haben, aus anderen Vertrieben, aus Banken, aus sonst irgendwo, Schlange und sagen, darf ich bitte bei dir anfangen, weil das so ein geiler Laden ist?
Ich kann nicht sagen, warum, weil die dort viel zu wenig verdienen würden. Ganz einfach. Die würden dort viel weniger Kohle bekommen, als dass sie woanders kriegen würden. Egal, ob sie dann nachher in einem, in einer Agentur für einen Ausschließlichkeitsvertrieb arbeiten. Oder wie auch immer, aber das mag auch Unterschiede geben, aber ein richtig gut ausgebildeter 34-Dealer wird sich nicht an einen Strukturvertrieb anhängen lassen.
Ja, sehe ich genauso. Also, wobei, es gibt Ausnahmen, es gibt auch Strukturvertriebe, die von einem anderen Vertrieb was abgeworben haben und zu sich geholt haben. Das ist auch so eine krasse Philosophie, Alter. Ne? So, wenn du im Strukturvertrieb bist, ja, und es schaffst, von einem anderen Strukturvertrieb Leute zu dir zu holen, ja, dann bist du doch Gott.
Ja.
Ja.
Da kannst du über Wasser laufen, dabei Kuchen essen und währenddessen Tennisbälle jonglieren.
Ja.
So, machst du das jetzt, so wie wir das jetzt machen, ja, klärst die Leute auf, zeigst ihnen Vorteile, zeigst ihnen Nachteile, sagst ihnen die Möglichkeiten, holst die Leute raus. Dann bist du plötzlich der Böse, weil du, den Leuten irgendwas erzählst, wo sie in der Maklerschaft irgendwie eine Haftung haben oder sowas.
Ja, genau, das ist ja das. Wir haben mittlerweile Leute bei uns, die hatten sich auch tatsächlich schon mit der Fondsfinanz beschäftigt, ja, haben sich mit der Maklerschaft beschäftigt, sind dann in gewisse Vertriebe gegangen, in Strukturvertriebe, haben sich belabern lassen, warum der Makler schlecht ist, und sind jetzt wieder bei uns.
Ja.
Ja, also das hat ja schon
Gründe. Hatten sogar schon eine Anbindung, haben dann jetzt zum Glück gekündigt und sind jetzt dann jetzt wieder zurück.
Und das ist halt das Thema, auch im alten Vertrieb, so wie du schon sagst, es gibt Ausnahmen, ja, wir kennen auch welche, also sind auch heute noch privat befreundet, ja, mega Typen, schreiben Umsätze, kann man sich gar nicht anschauen, aber wirklich auf eine Nische spezialisiert, die wird der Normalverbraucher oder Normalverbraucher nie schaffen, wurden an den Strukturvertrieb angebunden, aber jetzt glaubt man ja doch nicht, dass so jemand mit so einer Expertise in einer mittleren Funktion anfangen wird. Das schaffst du nur, wenn du ihn ganz oben angliederst. So, das heißt, wenn ich jetzt diese Person bringe und sage, pass auf, Ruslan, ich habe dir einen richtig geilen Typen, ja, und du bist der Strukturkopf, ja, du wirst ihn doch nicht auf deine Ebene stellen. Und wenn ja, dann wird irgendjemand zum Nachteil sein, der diese Person gebracht hat. Also, und so leider in der Vergangenheit haben wir das auch miterlebt, es wurden Leute gebracht, die wurden irgendwo einpositioniert, der andere hat einen finanziellen Schaden daraus, nachhaltig auch. Und machen Sie sich vor, es wird ja auch nicht anders gehen, ansonsten wird es die Leute nicht kriegen.
Ja. Deswegen, Leute, wenn ihr hier gerade noch am Zuhören seid, vielen Dank dafür. War auch eine sehr spannende Podcast-Episode. Aber stellt euch doch bitte mal die Frage, wo ihr denn hingehen wollt. Ob ihr nach wie vor auch in 10 Jahren noch Netzwerklisten schreiben wollt. Ob ihr nach wie vor von Umsatz und Partner leben wollt. Also im Sinne von, du musst Leute ranbringen, damit es vorwärts geht. Oder ob du dir vielleicht auch einfach mal ein eigenes Netzwerk aufbaust an Marketingaktivitäten, an Social Media, Instagram, TikTok, Podcast, Webseite, Werbeanzeigen, wie auch immer, wo dein Leben vielleicht ein bisschen entspannter wird. Ich meine, Esther, du bist ja jetzt nicht nur im Recruiting unterwegs. Ich meine, du hast auch einen eigenen Podcast, ne?
Ich habe auch einen eigenen Podcast, ja, mit meinem geschätzten Geschäftspartner Lars Decker. Der Podcast heißt dann Besser abgedeckt, ja. Abgeleitet aus seinem Namen Alles abgedeckt und meinem Besseresser. Ja, da könnt ihr gerne mal reinhören, da sprechen wir auch über genau diese Themen. Ja, was ist jetzt anders als im Strukturvertrieb? Wie ist die Qualität? Und ja.
Ja, das feiere ich auf jeden Fall schon mal sehr. Ich denke, wir haben sehr, 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 sehr viele geile Inhalte hier gehabt. Also vielen, vielen Dank auch, dass ihr die Erfahrung geteilt habt, die ihr jetzt auch mitgebracht habt. Mich persönlich hat es riesig gefreut, euch hier zu haben und das Gespräch zu führen. Ich denke, jeder, der hier zugehört hat, hat mindestens eine Sache für sich mit rausnehmen können, auf der er ein bisschen rumdenken darf. Jetzt wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der sich auch nochmal persönlich mit euch unterhalten möchte. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, euch zu erreichen? Ist das erwünscht oder sagt ihr, bleibt mir lieber vom Leib, ich schreibe Umsatz?
Sehr gerne. Also wir können ja dir die Kontaktdaten geben, die kannst du gerne in die Beschreibung jagen.
Ja, sehr gerne,
packen wir in die Shownotes. Und man kann uns gerne dann auch auf Social Media eben erreichen.
Ja, bei Instagram haben wir jetzt auch einen neuen Channel gemacht, FMA Group heißt der Channel dort. Und bei TikTok halt Struckibude, da kann man ja auch schreiben.
Ja. Okay, dann letzter Satz zu diesem Podcast. Ihr dürft jeder noch eine wertvolle Lektion, einen Tipp an die Zuhörer geben, wenn ihr an eure vergangene Strukturvertrieb ich denkt, welche Lektion, welchen Tipp, welchen Ratschlag würdet ihr ihm geben?
Also ich auf jeden Fall, warte nicht zu lange, also wenn du zumindest mal einen Gedanken damit verschwendet hast bis dato, vielleicht mal was anderes zu machen, vielleicht auch mal irgendwo anders reinzuschnuppern, in die Maklerschaft oder egal wohin, muss nicht mal in die Maklerschaft sein, dann zöger nicht, dann geh einfach mal ein Gespräch ein, hör dir das an und lebe dann mit dieser Entscheidung. Aber nur der Gedanke alleine wird dich nicht weiterbringen. Deswegen wichtig ist, da einfach auch die Floskel mal wirklich zu leben, ins Kommen gehen oder beziehungsweise zumindest mal starten, ins Handeln kommen und ins Kommen gehen ist die Zeitung, ja. Ins Handeln kommen und da einfach wirklich in die Gespräche gehen. Gerne zu uns oder zu Ruslan und dann eben mit dieser Entscheidung dann einfach auch oder mit diesen Infos arbeiten.
Ja, ich würde einfach nur sagen, da nochmal aufzugreifen, Neandertaler mussten sich auch weiterentwickeln, deswegen hoffe ich, dass ihr doch mal die Scheuklappen aufmacht, nach links und rechts schaut und dann für euch selber erkennt, ob ihr vielleicht im besten Vertrieb seid, was ja sein kann, glaube ich zwar nicht, aber es könnte sein und ob es vielleicht eine bessere Alternative für euch selber gibt, weil ihr seid keinem Menschen auf dieser Welt eine Rechenschaft schuldig, außer euch selbst.
Sehr, 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 sehr geile Learnings. Ich packe da noch 2 Stück mit oben drauf. Ich lese gerade ein sehr, sehr geiles Buch. Das heißt Shaolin Spirit von so einem Mönch. Der ist Xu Hengyi. Den gibt es auf YouTube. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Super, super geiler Typ. Und da waren 2 Sätze drin, zwei Learnings, die ich für mich mitgenommen habe, die möchte ich an alle Zuhörer nochmal mitgeben. Der erste Punkt knüpft an das an, was Jansen gesagt hat. Wenn du auch nur ansatzweise darüber nachdenkst, etwas anderes zu tun oder tun zu können, als du es jetzt tust, dann bist du noch nicht angekommen. Da bist du noch nicht da, wo du sein sollst, da bist du noch nicht da, wo du hingehörst und du solltest diesem Impuls folgen. Ansonsten wirst du unglücklich werden und bleiben. Und der zweite Punkt ist, gerade so einen Schritt zu machen, wie den Vertrieb zu wechseln, den Vertrieb zu verlassen, eine Selbstständigkeit zu gründen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, wie auch immer, das hat immer was mit Mut zu tun. Das hat sehr viel mit Mut zu tun, wenn du deinen Angestelltenjob an den Nagel hängst und deine Hauptberuflichkeit im Strukturvertrieb anfängst. Und du hast es schon mal geschafft, wenn du hier jetzt gerade zuhörst. Und genauso braucht es Mut, wenn du jetzt aus dem Vertrieb rausgehst und dein echtes eigenes Unternehmen gründest, was dir gehört. Und Mut oder Situationen, die Mut erfordern, die haben immer zwei Charakteristiken. Zum einen ist es so, dass der Ausgang unbekannt ist und dass es auch mögliche negative Konsequenzen für dich haben kann. Aber zum anderen ist es auch so, wenn du trotz der Angst, die du empfindest, den Schritt gehst, wartet eine riesengroße Belohnung auf dich und die ist es wert.
Genau.
Vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs.
Danke eine sehr dir. Geile
Vielen Dank.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.